Egal ob 20 oder 1000 PS, ob günstiges Alltagsauto oder sündhaft teurer Supersportwagen. In Achtung Fahrspaß fahren Jan und Luca sie fast alle. Was hat ihnen gefallen? Was hat sie genervt? Und ganz wichtig, hatten sie Spaß beim Fahren? Das alles und noch viel mehr hört ihr in
Achtung Fahrspaß und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres neuen Autopodcasts, den ihr hoffentlich schon abonniert habt. Und ich heiße euch herzlich willkommen. Mein Name ist Jan Götze und auch in Folge 2 bin ich natürlich nicht alleine, denn mir gegenüber sitzt Luca Thomas. Hallo Luca.
Moin zusammen. Von mir auch ein herzliches Willkommen zur neuen Folge hier. Heute wirklich mit einem absoluten Banger.
Ja, 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 aber jetzt sachte, ne? Nicht zu hart reinstarten. Jetzt erstmal muss ich ja sagen, du hast quasi die Feuerprobe bestanden. So, auch die zweite Folge mit dir. So, also du wurdest nicht nach einer Folge direkt ausgetauscht. Das ist ja schon mal
Glück gehabt, ne?
Und bei euch möchte ich mich bedanken, oder möchten wir uns bedanken, müssen wir ja sagen, für die zahlreichen Zuschriften und den Support nach der ersten Folge. Das hat uns wirklich gefreut. Wir achten oder erachten das nicht als selbstverständlich, freuen uns da wirklich über jeden und jede einzelne von euch, die die Folge angehört habt. Und ja, der 500e, der ist super angekommen, ne?
Ja, da habe ich mich auch echt drüber gefreut. Also wirklich diverse Zuschriften erhalten, hätte ich gar nicht gedacht, dass wir da schon so viel Feedback bekommen. Sehr schön.
Ja, vielen Dank. Und damit wir jetzt auch direkt richtig nachlegen, haben wir, wie du ja schon angekündigt hast, einen echten Banger am Start. Und ich würde sagen, für alle, die jetzt bis hierhin nicht den Titel gelesen haben, die können jetzt ein bisschen raten, denn wir spielen jetzt erstmal den Sound ab. Ich würde sagen, jetzt hören wir rein. Ja, also ich glaube, es ist nicht so ganz einfach, wenn man jetzt nicht eben schon mal gelesen hat, was da oben steht. Was man, glaube ich, feststellen kann, der Motor dreht sehr schnell hoch.
Mhm. Und ich würde sagen, man könnte vielleicht mal die Klappe ölen.
Ja, oder? Das könnte man auch machen, ja.
Das Erste, was mir direkt aufgefallen ist, wenn man den so startet, dass die Klappe so ganz kurz so leicht gequietscht hat.
Ja.
Nicht extrem, aber...
Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ja. Und das Auto hat keinen Softlimiter.
Ja.
Das ist ja bei modernen Autos, ihr kennt das ja vielleicht schon von vielen Sportwagen, aber nicht nur Sportwagen. Ja, wenn man da im Stand irgendwie hochdrehen möchte, ja, dann sagt das Auto, ist nicht.
Mhm. Leider,
bei 3, 3,5 meistens, manchmal bei 4. Und gerade bei Sportwagen ist das dann echt ein bisschen tückisch und nervt mich.
Ja, so. Extrem.
Ja, und jetzt haben wir euch lang genug auf die Folter gespannt. Ich überlasse dir die Ehre, Luca. Du darfst jetzt sagen, was der Banger denn ist.
Ja, hier haben wir ein Ferrari F8 Tributo. Direkt bei Folge 2 erstmal mit dem Ferrari reinstarten. Kann man noch so machen, oder nicht?
Würde ich sagen, das kann man auf jeden Fall so machen. Und die Kuriosität daran ist, dass wir in unserem alten Podcast erst fahren, dann reden, in 100 Folgen keinen einzigen Ferrari gefahren sind. Und jetzt, direkt in Folge 2, Beachtung Fahrspaß, haben wir ein Ferrari am Start.
Zack.
Man muss tatsächlich sagen, Ferrari, das ist auf jeden Fall eine ganz spezielle Marke. Wir haben damals auch versucht, einen Ferrari zu bekommen, das war aber nicht so einfach. Jetzt hat das überraschend einfach geklappt, denn, das müssen wir an dieser Stelle schon mal gleich sagen und da auch schon mal einen Shoutout raushauen, das Auto gehört unserem Kumpel Jerome und Jerome ist Sportwagenhändler. Und sein Laden, der heißt JB Motors, da solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und als kleines Dankeschön von uns, wenn ihr jetzt quasi das erste Mal von JB Motors gehört habt, da gerne auch mal ein Like und ein Follow dalassen. Insta, @JB Motors GmbH, alles zusammengeschrieben. Und wenn ihr dann gerade bei Insta seid, dann guckt ihr natürlich auch bei uns vorbei. @AchtungFahrspaß, auch das, alles zusammengeschrieben. Da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr dann bei beiden Seiten ein Like dalasst. Und jetzt habe ich hier schon wieder Eigenwerbung vom Allerfeinsten betrieben.
Minimal.
Dazu müssen wir allerdings sagen, dass der F8 aktuell nicht zum Verkauf steht. Also, falls ihr da jetzt richtig Bock drauf habt, müsst ihr euch vielleicht noch ein bisschen gedulden. Denn der F8, dieser F8, ist Jeromes Privatauto. Und was ihm daran so besonders gut gefällt, das soll er uns mal lieber selber sagen. Ihr kennt es schon, wenn ihr die erste Folge gehört habt, und das wollen wir natürlich hoffen. Hier kommen drei schnelle Fragen.
Moin Jerome, mein Lieber. Hier kommen die angekündigten Fragen zu deinem Ferrari F8. Als erstes, wie lange hast du das Auto schon und wie viel bist du in dieser Zeit ungefähr gefahren?
So, ich habe das Auto seit circa 2 Monaten, habe es aber erst vor 2 Wochen angemeldet, einfach aufgrund des Wetters, und bin bisher circa 1500 Kilometer damit gefahren.
Nächste Frage, was macht das Auto für dich so besonders?
Für mich generell das Besondere an Ferrari ist eigentlich so der perfekte Mix oder die Balance aus einem stilvollen Auftreten, aber trotzdem Extravaganz. Und das unterstreicht, finde ich, dieser F8 in der Konfiguration nochmal doppelt, weil er einfach durch die Farbe Silber nicht so wahnsinnig ins Auge springt. Aber wenn man genau hinschaut, eben doch, die Form kommt extrem gut zur Geltung. Mir gefällt das Alcantara im Interieur besonders gut, die Ausstattung, die Carbonfelgen, Carbonexterieur. Ich kann die ganze Liste aufzählen. Also generell für mich von der Spec einfach eine 10 von 10 und auch der F8 in der Form einfach einer der schönsten modernen Ferraris, die ich so kenne.
Und die letzte Frage, gibt es irgendetwas, das dich nervt?
Ja, wie ihr wahrscheinlich rausgehört habt, bin ich sehr begeistert von dem Auto, deswegen fällt es mir schwer, was zu sagen. Aber wenn ich was sagen müsste, dann wahrscheinlich doch der Sound, weil der kommt bei dem Auto schon ein bisschen zu kurz. Da müsste man wahrscheinlich mal in Zukunft mit einer Abgasanlage nachhelfen.
Ja, jetzt hat uns Jerome schon ein bisschen was verraten. Also da können wir dann gleich nochmal dezidiert drauf eingehen. Aber auf jeden Fall hören wir schon raus. Ich glaube, Jerome ist ziemlich angetan von diesem Auto.
Ja, doch, würde ich auch sagen.
Und was wir dann so zum Spec und natürlich auch zum Sound, das hat er jetzt ja, das war ja quasi sein einziger Kritikpunkt, was wir dazu sagen, ja, das hören wir uns gleich an. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, erstmal ein paar allgemeine Fakten zum Ferrari F8 Tributo.
Jo. Also der Ferrari F8 Tributo, der wurde damals auf dem Genfer Autosalon vorgestellt im März 2019. Ich glaube, du warst auch vor Ort, richtig?
Das ist korrekt, ja. Mhm. Das war noch die gute alte Zeit vor Corona. Man kann sich kaum noch daran erinnern. Und ohne jetzt hier aus dem Nähkästchen allzu viel rauszuholen, das war immer meine Lieblingsmesse. Genf, richtig geil. Mega viele Kleinserienhersteller da. Alles so schön unter einer großen Messe. Das war schön. Damals in Genf, ja. Und da, 2019, als der F8 vorgestellt wurde, war ich auch da.
Die guten alten Zeiten, wa?
Ja, es ist wirklich so. Wir müssen echt aufpassen, dass wir hier wirklich nicht so klingen wie so alte Männer, die von damals erzählen.
Zu spät, würde ich sagen, aber gut. Naja, auf jeden Fall, der F8 wurde vorgestellt als der Nachfolger des 488. Das ist so der letzte V8-Mittelmotor-Ferrari gewesen. Reiht sich ein eigentlich in eine wirklich gute Vita, würde ich sagen. Also wenn man wirklich schaut, was da so die Vorgänger sind, ist nicht unbedingt einfach, da ein Nachfolger für zu sein.
Man muss ja sagen, dass quasi bei Ferrari so ganz grob, jetzt bitte, liebe Ferraristi, nicht gleich in die Tasten hauen und sagen, ja, und ihr habt noch das vergessen und dies vergessen. Man muss ja sagen, man unterscheidet so ein bisschen zwischen den Mittelmotorsportwagen und den Frontmotor Berlinettas. Natürlich gibt es noch die Hypercars, es gibt die Sondermodelle, ja, alles klar, es gibt auch noch die Cabrio-Modelle, aber so ganz grob zur Einordnung. Und die Mittelmotorsportwagen, das sind so Kaliber wie 355, 360, 430, 458, 488 und eben der F8. Und die Frontmotor, das sind dann in der Regel V12. Da können wir sagen 550, 575, 599, F12, 812. Ja, also das sind dann so Unterschiede, wo man so sagt, okay, grundlegend. Und die Mittelmotorsportwagen, also korrigiere mich, wenn du das anders siehst, Luca, aber das sind eher so die Spaßautos.
Mhm. Das sind so ein bisschen kompromissloser, sag ich mal, oder ja, eher so wirklich die, wirklich auf der Landstraße zu gehen und ein bisschen Spaß zu haben. Und die anderen sind ja mehr so die Gran Turismos, eigentlich so die V12, sind eher so für lange Strecken.
Nee, aber die sind halt auch, also für die Langstrecke, GT ist klar, aber wirklich ultra schnell, hochemotional, diese V12 Ferraris. Und ja, also das so zur ganz groben Einordnung, damit ihr euch so ungefähr vorstellen könnt, okay, der F8, Nachfolger vom 488, klar, aber wo ordnet der sich so ungefähr ein? Und jetzt gehen wir noch mal ein kleines Stück zurück. Da bin ich jetzt gespannt, was du gleich dazu sagst. Ich muss ja gestehen, bei der Präsentation des F8 2019, als ich in Genf war, war ich kein Fan des Autos. Ich habe so gedacht, ja, sieht aus wie ein Facelift vom 488. Also ich dachte, es ist kein hässliches Auto, aber irgendwie hätte ich mir mehr erwartet.
Also es ging mir genauso. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, also es ging mir eigentlich seit dem 458 so, dass die Autos erstmal so ein bisschen in mir reifen mussten. Also als ich den 458 das erste Mal gesehen habe, dachte ich auch so, weiß ich nicht. Dann habe ich ihn das erste Mal auf der Straße gesehen, dann fand ich ihn schon echt ziemlich geil. Dann habe ich ihn ein paar Mal öfter gesehen, dann fand ich ihn mega geil. Beim 488 war es aus, dass ich erstmal gedacht habe, relativ wenig Änderungen. Dann fand ich ihn doch irgendwann ganz geil. Und auch beim F8 hat es auch ein bisschen gedauert.
Ja, okay, dann sind wir uns grundsätzlich einig. Mit der Ausnahme beim 458 habe ich damals schon gedacht, Nachfolger vom 430, das Ding sah wirklich damals komplett anders aus, habe ich gesagt. Also das ist wirklich eine Revolution. So, also wirklich alles neu. Du hast gefühlt nichts mehr vom 430 gehabt, so designtechnisch. Und danach war es eher Evolution, also auch schon 488. Ja, der sah schon ein bisschen anders aus, aber so in Nuancen. Mhm. Und beim F8 dann noch weniger Nuancen so. Aber halt vielleicht auch nicht unbedingt besser als beim 458 in meinen Augen. So ein bisschen haben die sich dann eher oder sind ähnlicher geworden, sage ich mal, ne?
Ja, das stimmt. Es ist immer noch so quasi die gleiche Designsprache so gesehen.
Genau.
Ja, aber ich erinnere mich dran, beim 458 warst du eigentlich von Anfang an begeistert. Ja. Ich weiß noch, dass wir zusammen damals den ersten auf der Straße gesehen haben in Bremen. Schwarzer mit so braunem Leder. Erinnerst du dich dran?
Ja, stimmt. Mhm. Ja. Und ich habe damals schon gesagt, das ist geil.
Ja, als ich ihn dann gesehen habe, fand ich ihn auch geil. Aber auf den Bildern dachte ich erst so, ich war halt einfach ein riesengroßer 430-Fan. Oder ich bin immer noch ein riesengroßer 430-Fan. Und da tut man sich ja erstmal mit schwer so. Denkt so, komplett andere Designsprache. Aber mittlerweile finde ich die alle eigentlich ganz gut.
Ja, das stimmt. Ich muss jetzt auch schon mal als kleinen Spoiler sagen, also mittlerweile hat sich meine Wahrnehmung vom F8 auch verändert, aber dazu gleich mehr. Erstmal müssen wir noch mal im Jahr 2019 bleiben, denn wir haben jetzt die ganze Zeit vom F8 Tributo geredet. Das ist die Coupé-Version, aber es gibt den F8 nicht nur als Tributo.
Ja, es gibt ihn auch noch als Spider.
Genau, und dann heißt er einfach nur F8 Spider, nicht F8 Tributo Spider oder so, sondern es gibt F8 Tributo und F8 Spider. Und der wurde auch noch in 2019 vorgestellt. Also sie kamen schon kurz nacheinander auf den Markt. Aber sie waren auch nicht so ganz lange auf dem Markt, ne?
Nee, eigentlich verhältnismäßig kurz, würde ich sagen. Für so ein komplett eigenständiges neues Modell. Also es war jetzt ja kein Facelift oder ähnliches.
Auch wenn es ein bisschen so aussah.
In meinen Augen. Kommt wieder der Stich.
Ja, also eingestellt wurden beide dann quasi schon im Frühsommer 2023, also April, Mai rum. War jetzt nicht so mega lange im Programm, wenn man überlegt, 4 Jahre, relativ kurzer Modellzyklus. Da waren die Vorgänger ein bisschen länger am Markt.
Also normalerweise wäre das ja eher so der Zyklus gewesen, wo dann vielleicht ein Facelift kommt. Ja. Also so nach 3-4 Jahren ist das ja in der Regel eher so der logische Schritt und nicht gleich, abgesetzt, neues Modell.
Das stimmt. Hat aber auch zur Folge, dass der F8 relativ selten ist, so im Straßenbild, also so geht's mir zumindest. Also man sieht ihn jetzt nicht so häufig. Man sieht tatsächlich noch 458 und 488 immer noch häufiger so. Außer in den USA. Also ich war ja letztes Jahr privat in den USA im Rahmen der Car Week und ich sag dir, in LA habe ich gedacht, vielleicht hat Ferrari alle F8 einfach nach LA verkauft. Also wirklich, davor siehst du wirklich selten mal einen F8 und dann bist du dort und gefühlt, da siehst du auch gar kein 488 mehr oder so. Alle haben einfach einen F8 dann.
Immer direkt den neuesten.
Ja, also das ist total krass gewesen, weil sonst fällt dir das ja auf. Es gibt irgendwie so eine Übergangszeit, dann kommen ein paar, haben den neuen, ein paar sagen, ich bleib lieber beim Vorgänger. Nö, also in LA wollten wohl scheinbar alle den neuen. Und ich habe auch mal nachgeguckt, so stückzahlenmäßig, also da jetzt nicht in LA, das wäre wahrscheinlich dann halt, wie gesagt, 95% oder so, gefühlt. Aber in Deutschland wurden bis Ende 2023 1431 F8 zugelassen. Und was mich überrascht hat, mehr als die Hälfte, nämlich über 800, waren Spider.
Mhm. Das hat mich auch überrascht.
Wild, hätte ich nicht gedacht.
Vom Gefühl her sieht man deutlich mehr Coupés, würde ich sagen.
Ja.
Wo dann, sind die ganzen Cabrios?
Dann trügt uns wohl unser Gefühl.
Ja, offensichtlich.
Ja, also ich glaube, das gibt euch so ein kleinen Einblick, was der F8 Tributo so ist, wo der sich so im Line-Up von Ferrari platziert. Man könnte jetzt noch sagen Nachfolger, aber das ist tatsächlich so ein bisschen tricky, ne? Da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Ja, was ist denn jetzt eigentlich der Nachfolger? 296, würde ich sagen. Ja. Angekündigt war der 296 aber mal irgendwie als Einstiegs-Ferrari. Und der hat ja auch keinen 8-Zylinder mehr, sondern halt jetzt einen 6-Zylinder. Ferrari macht, was sie wollen.
Oh, man hat das Gefühl, dass es eigentlich so mit dem F8R ausgelaufen ist quasi. Also es ist eigentlich keinen direkten Nachfolger gibt, sondern jetzt einfach wieder ja, neue Modelle.
Ja, bei halt Mittelmotorsportwagen ist dann doch wieder der 296. Ja, ist tricky. Ja,
das stimmt.
Falls ihr bei Ferrari arbeitet, könnt ihr uns ja gerne mal schreiben und uns das mal erklären und klarstellen. Achtung, fahrspaß@gmail.com, alles zusammengeschrieben, das ist die Adresse, darunter erreicht ihr uns. Oder natürlich bei Insta. Und das ist auch wirklich eine perfekte Überleitung. Heute bin ich in Form, ich merke das schon. Denn bei Insta könnt ihr auch schauen und dann merkt ihr, da seht ihr dann die neuen Bilder zum F8, dem F8, den wir gefahren sind. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns das Auto mal in Ruhe an.
Design.
Wir haben überlegt, wir starten mal mit dem allgemeinen Design erstmal rein, bevor wir jetzt auf unser Auto eingehen. Denn unser Auto hat, wie ihr ja schon von Jerome gehört habt, so ein paar Besonderheiten. Also, wir starten an der Front, ganz konventionell. Ich finde, die Front wirkt so super weit heruntergezogen erstmal, also ganz flache Front, relativ schmale Scheinwerfer, das ist eben so im Stile des 458 und des 488, die so aussehen, als würden sie nach oben so in die Kotflügel auslaufen.
Mhm.
Aber das tun sie ja gar nicht.
Nee, das ist eigentlich ganz clever gemacht. Also es sieht so aus, als wenn es wirklich so ein Scheinwerfer ist wie bei den Vorgängern, aber es ist eigentlich nur ein Lufteinlass. Also der Scheinwerfer an sich ist nur relativ schmal unten und relativ gerade auch und oben wird dann so ein Lufteinlass weitergezogen und der hat tatsächlich auch eine Funktion.
Ja.
Habe ich rausgefunden, ja. Ist nicht einfach nur so. Ist nicht einfach nur so ein kleiner Designspaß oder so, sondern es ist wirklich für die Bremskühlung.
Ja, also wirklich
gut gelöst.
Form follows function da, ne? Alles in einem, richtig schön integriert. Und achtet mal drauf, weil, wie wir schon gesagt haben, wenn man jetzt erstmal so drauf schaut, dann denkt man, die Scheinwerfer gehen so nach oben, aber das ist tatsächlich dieser zusätzliche Lufteinlass für die Bremskühlung.
Mhm.
Und wenn man dann so ganz leicht rumgeht nochmal, also noch nicht richtig im Profil schaut, dann gibt es so einen Winkel und da, finde ich, sieht man so richtig, wie weit die Front vorsteht vom F8. So als hätte er so einen kleinen Überbiss.
Mhm.
So ein bisschen. Also es sieht aus dieser Perspektive, finde ich, ihn nicht so schön, muss ich sagen.
Ja, das ist auch der Part, der mich tatsächlich am meisten stört bei dem Wagen. Dass wirklich der Überhang relativ groß ist und vor allem so in der Mitte. Also ja, kann man irgendwie schwer beschreiben. So ein bisschen wie so ein Pfeil, sage ich mal, wenn man von oben rauf gucken würde. Und das ist nicht ganz so perfekt. Also wenn man wirklich so schräg vorne von leicht oben so raufschaut, ist nicht der beste Winkel.
Er ist nicht seine Schokoladenseite.
Nee.
Aber aus dieser Perspektive sieht man auch unten dann in der Schürze, und das finde ich wieder ein schönes Detail, so drei so kleine Luftschlitze auf jeder Seite drei. Und ja, ich weiß irgendwie, keine Ahnung, warum mir das jetzt in den Kopf kommt, aber der erinnert mich so ein bisschen an so ein Hai.
Mhm.
Oder?
Ja, doch, ja. Sind, könnten die Kiemen sein. Ja, bisschen komisch positioniert für die Kiemen dann auf jeden Fall, aber ja, mit viel Fantasie könnte das hinkommen.
Und dann schauen wir uns mal die Fronthaube noch an. Jetzt sind wir wieder quasi ein ganz, ganz kleines Stück wieder zurück zur Front gegangen. Die hat nämlich einen sehr großen Luftschlitz und der ist so inspiriert vom 488 Pista. Also da führt auch tatsächlich Luft durch,
mhm,
ne? Das ist auch da nicht nur Design, sondern das hat auch Funktion. Und das ist schon sehr markant, finde ich. Auch wenn du die Haube aufmachst, dass dieser Schlitz halt so reingeht.
Ja, aber finde ich ein richtig cooles Detail. Also gefällt mir echt gut. Ich fand das beim Pista schon ganz cool, dass man da so quasi so durchgreifen konnte.
Mhm.
Und ich finde das bei dem auch echt schon cool. Und vor allem, weil es halt echt eine Funktion hat. Also es ist ja irgendwie ein sogenanntes S-Duct, habe ich gesehen. Habe ich irgendwie noch nie gehört, den Begriff, aber
muss ich auch passen.
Ja, siehst du. Aber das soll der Begriff dafür sein. Und der leitet halt die Luft dann quasi über die Haube nochmal übers Dach und soll nochmal für mehr Anpressdruck halt vorne sorgen. Wird mit Sicherheit funktionieren. Keine Ahnung. Ich finde auf jeden Fall, dass es echt gut aussieht.
Ja, also darauf können wir uns einigen. Ja. Das sieht gut aus. Uns gefällt's.
Ja.
Jetzt wandern wir wieder zurück an die Seite. Und das muss man natürlich erwähnen, finde ich. Die Ferrari-Logos, ne? Das ist ja unter Ferrari-Fahrern wirklich so ein Ding, ne? Also die Scuderia-Embleme auf den vorderen Kotflügeln, da gibt es ja unterschiedliche. Da darf man ja nicht, so kannst du ja nicht sagen, ich habe die, sondern dann kommt als nächstes die Frage, ja, welche hast du denn?
Ja.
Genau. Also unser Testwagen oder unser Auto, das wir fahren durften von Jerome, das hat die normalen Embleme. Und das sind wirklich so richtige, ja, ich sag jetzt frevelhafterweise Metallembleme, aber es gibt ja auch noch die sogenannten Painted Shields.
Ja, die sind im Prinzip handgemalt, nicht im Prinzip, sondern sie sind handgemalt, sind aber auch deutlich größer Und ich weiß nicht, wie du siehst, aber es wird ja immer so gefeiert, wenn jemand diese Painted Shields hat. Ich finde sie von den Proportionen nicht so gut. Also wir sind einfach zu groß, finde ich. Und deswegen finde ich die normalen, herkömmlichen irgendwie besser. Und sie kosten halt deutlich weniger.
Ja, das kommt nämlich hinzu. Also es ist bei Ferrari sowieso schwierig, irgendwie eine Preisliste oder so zu kriegen, wenn man sich nicht wirklich für dieses Auto interessiert. Mhm. Also im Internet kannst du da jetzt zwar konfigurieren, aber ohne Preise. Und diese Painted Shields, die kosten auf jeden Fall ein kleines Vermögen. Das habe ich jetzt auch schon häufiger gehört. Und auch wenn es langweilig ist, aber ich gebe dir da vollkommen recht, ich bin überhaupt kein Freund von diesen Painted Shields. Und unter Ferrari-Besitzern ist es ja wirklich so, das ist Nonplusultra, ne?
Ja, das ist ein ganz extremer Flex irgendwie, wenn du die hast. Ja, genau. Wahrscheinlich einfach, weil jeder weiß, okay, du hast dafür ein halbes Vermögen ausgegeben, aber ich finde es halt optisch echt nicht so gut. Also von daher.
Ja, ich frage mich, warum die so riesig sein müssen. Können die nicht filigraner malen da, oder?
Wahrscheinlich, ja. Dann haben wir einfach nur so dicke Pinsel.
Nur so eine dicke Schablone mit dicken Pinseln.
Ja.
Aber es gibt auch noch eine dritte Option. Du kannst die Embleme auch komplett weglassen.
Mhm.
Da gibt es ja auch sogar Instagram-Seiten für, wo es dann irgendwie ohne Shields ist und so. Bei manchen Autos sieht das auch gut aus.
Mhm.
Also ist dann halt wirklich sehr dezent.
Das stimmt. Aber ich finde es eher bei den V12-Modellen dann cooler.
Mhm.
Also bei den Mittelmotorbahnen würde ich es, glaube ich, immer nehmen.
Ja.
Also ich gerade so drüber nach. Vielleicht gibt es irgendwelche Specs, wo man sagt, gut, da passt es dann besser ohne. Aber grundsätzlich finde ich das bei dem Mittelmotor passt das schon sehr, sehr gut.
Ja, das stimmt. Also unser Fahrzeug hatte die normalen Scuderia-Embleme. Und jetzt direkt darunter, ich weiß, ich verliere mich wieder in Details, aber dafür, ja, gut, wenn ich jetzt sage, kennt ihr mich? Wenn ihr die anderen Folgen von dem alten Podcast gehört habt, dann ja, ansonsten lernt ihr mich jetzt kennen, denn ich verliere mich gerne in Details. Und ich würde gerne noch über die Seitenblinker reden.
Mhm.
Die Seitenblinker?
Die historischen.
Ja, die sind bei so Ferraris wirklich sehr skurril, kann man sagen. Achtet mal drauf, es ist wirklich ein ultra kleines Detail. Aber achtet mal in Zukunft drauf, wenn ihr mal einen Ferrari seht. Die sind wirklich gefühlt seit Jahrzehnten gleich. Das sind so kleine Punkte. Und die kommen ursprünglich von Fiat.
Mhm.
So, also die gab es beim Fiat Coupé und beim Fiat Bacchetta. Und die ballert Ferrari rigoros an alle Modelle ran. Egal ob LaFerrari für ein paar Millionen oder auch Enzo oder halt die normalen Ferrari mit Anführungszeichen hier. Könnt ihr nicht sehen, aber habe ich gemacht, wirklich. Die haben immer diese kleinen Punkte unterhalb dieser Embleme oder halt am Kotflügel. Aber mir ist eine Sache aufgefallen. Ich habe nämlich Teilenummern verglichen. Die haben inzwischen LED-Technik.
Das habe ich aber tatsächlich gesehen.
Ja.
Ja, die Grundform ist genau gleich, aber mir ist es aufgefallen, wo ich aufgeschlossen habe, dachte, das blinkt aber anders.
Und ich habe jetzt gesehen, dass quasi ab F8 und auch 812 und Roma, die haben jetzt scheinbar diese neue LED-Technik, ist eine andere Nummer. Die anderen waren tatsächlich noch mit Halogen. Da hast du auch einen Zweierpack irgendwie für 30 Euro bekommen. Jetzt wahrscheinlich, wenn du dann zu Ferrari gegangen bist, hat das 800 gekostet. Aber der eigentliche Teilewert war sonst irgendwie 30 Euro, wenn du jetzt den Fiat Bestellcode eingegeben hättest.
Mhm. Ja, aber da haben sie auf jeden Fall ihr Design gefunden. Also es passt ja auch wirklich überall ran. Also, es ist nicht viel Design in diesem Blinker quasi drin. Von daher machst halt nichts mit falsch.
Nö, absolut nicht. Also ist ja auch, es sieht ja auch nicht schlecht aus.
Nö.
Passt ja. Aber es finde ich trotzdem skurril, wenn man da einmal drauf geachtet ist, wie oft in so Sachen, wenn man da einmal irgendwie so einen Fokus drauf gelegt hat, dann sieht man es plötzlich, du kannst es halt nicht mehr nicht sehen.
Mhm.
Okay, aber jetzt lösen wir uns mal von den Seitenblinkern und gehen mal weiter rum. Das nächste, worüber ich gerne noch sprechen würde, sind die Türgriffe. Denn die Türgriffe beim F8 finde ich auch, also auch die sind sehr speziell. Das sind so kleine Platten und die stehen so recht frei. Also man greift nicht irgendwo rein, das ist kein Bügelgriff oder ein versteckter Türgriff. Das ist wie so eine kleine Platte, die fest an der Tür ist und du greifst so von oben dahinter.
Mhm.
Luca guckt mich gerade an, als wenn er gar nicht weiß, wovon ich rede.
Doch, doch, nee. Ich hab's vor Augen. Also ich finde, die sehen für mich so ein bisschen aus, als hätten die vergessen, so beim Design, und hätten am Ende gedacht, oh, Mist, wir müssen auch irgendwie reinkommen. Und dann haben sie aber irgendwie an dem Griff selber trotzdem super viel Design irgendwie versucht reinzubringen oder so. Also ich finde, die sehen super komisch aus.
Ja.
Also, als wenn die eigentlich von einem anderen Auto wären und dann nochmal da so raufgebappt wurden irgendwie im Nachhinein.
Es ist wirklich sehr speziell, diese Türgriffe. Und dann kommt noch hinzu, unterhalb des Türgriffs, also nicht im Türgriff oder so integriert, sondern wirklich noch mal so ein paar Zentimeter drunter, einfach so Türschloss, bam.
Mhm. Auch so ganz normales, nicht hinter der Kappe oder irgendwas, wie andere Hersteller das vielleicht machen. Einfach so mitten in die Tür rein. So.
Es ist wieder so, ich finde das so herrlich italienisch. Und manchmal, also alles wird übel durchdesignt und dann machen wir hier dies und dann hier vorne noch so drei Kiemen und dann bieten wir irgendwie unterschiedliche Shields an für die Seite und dann Türschloss, ach komm, kein Bock, mach einfach.
Wir haben doch hier noch eins liegen, ist noch im Regal, komm, ist weg.
Ja, also das ist auf jeden Fall auch wirklich ein spezielles Detail beim F8. Direkt dahinter ist dann ein wirklich sehr, sehr großer Lufteinlass. Also wir haben ja schon gesagt, Mittelmotor. Irgendwo muss der Motor ja wirklich die Luft auch herbekommen. Und diese Lufteinlässe, die gehen wirklich so direkt hinter der Tür los, in diesen geschwungenen Kotflügel auch so rein. Und das, also ich finde, es ist ein sehr schönes Detail, wie sie das so in diese ganze Linienführung eingearbeitet haben.
Und ich finde vor allem, wenn du dann drin sitzt, so durch den Spiegel guckst und das Detail so siehst, ich finde, das sieht einfach mega aus.
Ja, gefällt mir auch richtig gut. Und dann ist der Lufteinlass nochmal unterteilt und in dem Fall in unserem bei unserem Auto auch noch in Echtcarbon so ausgeführt. Also das sieht wirklich lecker aus. Und dann gehen wir weiter und schauen uns das Heck an. Und das Heck, da hat sich tatsächlich auch verglichen mit dem 488 richtig was getan. Also deutlich mehr, finde ich jetzt, als an der Front. Wir haben nämlich jetzt 4 runde Rückleuchten als statt 2 vorher beim 488. Diese runden Rückleuchten, die sollen natürlich diese 4 auch wieder an vergangene Modelle erinnern. Aber das ist noch nicht alles, denn wir haben auch sonst sehr viele so Linien. Also es ist viel los am Heck. Direkt unterhalb der Leuchten haben wir so geschwungene Luftauslässe, ist es ja, um dann halt Abluft zu generieren. Dann ist das Kennzeichen da noch integriert, dann geht der Diffusor schon los. Also ich finde, das Heck, da ist wirklich ganz, ganz viel los.
Eine Menge Details. Aber ich finde gerade diese Luftauslässe, ich weiß nicht, wie es dir es geht, aber das sind die, die mich am meisten eigentlich stören beim Heck, um ehrlich zu sein. Ich finde den Schwung nicht ganz so schön irgendwie.
Ja. Also ich gucke jetzt gerade hier nochmal drauf. Also ich habe die Bilder nochmal hier vor mir aufgemacht. Also das könnt ihr jetzt ja auch nochmal parallel machen bei Insta. Ja.
Also ich finde die Rückleuchten halt wirklich schön. Ich finde diesen schönen integrierten Spoiler einfach echt, sieht richtig gut aus. Die Endrohre finde ich top. Also echt alles schön, aber dieser komische Schwung in diesen Luft, das ist so nicht ganz so. Ist meckern auf hohem Niveau. Ist jetzt nicht, dass ich sage, das Heck ist jetzt irgendwie nicht ansehnlich, aber.
Ja, sagst du, da geht noch mehr.
Da geht mehr.
Da geht noch mehr. Okay. Ja, ist mir tatsächlich nie so bewusst aufgefallen. Ich finde, nee. Also ich finde doch eigentlich, das sieht stimmig aus. Ja, okay. Ich habe jetzt hier nochmal raufgeschaut. Ja,
okay, bist nochmal in dich gegangen.
Ja, bin nochmal in mich gegangen. Und die Endrohre, die finde ich nämlich auch richtig schön, hast du ja auch schon gesagt. Das sind 2 Endrohre, also eins links, eins rechts, aber so ein bisschen in die Mitte versetzt. Ein bisschen hochgesetzt auch, eigentlich so wie beim 488 Pista so, genau. In dieser Position. Und das sind auch Titan-Endrohre in unserem Fall gewesen, also schon auch was Edles. Aber jetzt bin ich wieder der ewig Gestrige. Es ist schön, keine Frage, sieht gut aus. Aber das Layout vom 458 Italia, das ist einfach noch wirklich noch besser. Denn der hatte ja 3 Endrohre in der Mitte als Anlehnung an den F40 so mit diesen 3 Endrohren. Das hat halt auch sonst gut. Honda Civic Type A hat auch 3 Endrohre in der Mitte, auch in Anlehnung an den F40 sicherlich.
Auch ähnlich klassische Form.
Genau, ähnlich klassisch. So. Also hätte es den 458 nicht gegeben, hätte ich gesagt, sieht ultra geil aus. So finde ich es auch immer noch cool. Aber diese 3 Rohre, die fand ich besser.
Aber es wäre ja auch langweilig, wenn sie wieder diese 3 Rohre genommen hätten.
Ja, stimmt.
Weil du hast ja schon eingangs gesagt, das ist ja ein bisschen wie so ein Facelift, sieht es ja aus. Das wäre ja dann blöd, wenn die dann auch wirklich das noch übernommen hätten.
Ja, stimmt. Und der 488 hatte die ja auch schon nicht mehr.
Eben.
Na gut, okay. Überzeugt.
Aber wo wir beim F40 gerade noch waren, bei der Heckscheibe, diese 3 Einlässe da oben. Die sollen ja wirklich ein Hommage an den F40 sein und das finde ich auch ein sehr, sehr geiles Detail. Und übrigens habe ich noch rausgefunden, aus welchem Material die Heckscheibe ist.
Lexan, ne?
Ja, genau. Kanntest du das vorher?
Nö.
Nee, habe ich auch noch nie gehört. Ich dachte halt vorher so, okay, ist halt ganz normal Makrolon wahrscheinlich. Habe ich aber jetzt rausgefunden, okay, es ist im Prinzip wie Makrolon, es ist scheinbar immer nur ein anderer Hersteller oder so. Es ist auch so ein Polycarbonat und es ist nicht wirklich wesentlich anders.
Ja, aber wie du schon sagst, das ist ein mega geiles Detail, finde ich auch. Grundsätzlich bei Ferrari, bei diesem Mittelmotor V12, V8, ja, jetzt bin ich schon durcheinander hier, da zelebrieren die es ja auch so richtig, dass man halt den Motor immer sieht. Das heißt, da gibt es immer eine Option, wo du halt sagen kannst, du hast das halt in durchsichtig, damit du es halt auch sehen kannst. Ist ja auch geil. Und diese Kunststoff-Heckscheibe, die vibriert auch so ein ganz bisschen, ja, wenn du fährst, ne? Das nehme ich jetzt schon mal vorweg. Wenn du dann in den Rückspiegel guckst und du siehst diese Scheibe, die so leicht vibriert, das ist schon gleich wirklich, das sind einfach schon Emotionen.
Ja.
Finde ich mega.
Genau, das habe ich mir auch notiert im Fahrenkapitel allerdings, aber ja.
Ja, wir sind ja Freestyle unterwegs. Man kann auch schon mal ein, zwei Sachen schon mal vorwegnehmen. Ich muss auch noch mal was sagen zur Aerodynamik. Denn das Auto hat ja keinen feststehenden Heckflügel. Und Ferrari ist da ja auch besonders stolz drauf, dass sie halt seit Jahren keine feststehenden Heckflügel mehr anbieten. Außer jetzt ganz neu beim SF90 XX. Da haben sie es ja wieder eingeführt. Aber davor wirklich jahrzehntelang keine feststehenden Heckflügel. Aber das Auto hat ja eine aktive Aerodynamik. Und da musste ich mich auch nochmal einlesen. Also ich wusste, dass es das hat, aber ich wusste nicht, inwiefern sich das äußert. Also DRS, sagt Ferrari dazu, so wie in der Formel 1 DRS halt. Und ich habe mir dann mal, ich habe ein Bild gefunden, wo quasi die Funktion vom DRS auch erklärt ist, aber auch das Bild halt zeigt, was dann passiert. Unten im Diffusor, da befinden sich drei Klappen, die ausfahren ab einer bestimmten Geschwindigkeit, beziehungsweise nicht immer bei dieser Geschwindigkeit, sondern wenn das Auto halt quasi erkennt, das ist ja ein cleveres Auto, ist ja modern. Ja,
es hat so einen bestimmten Algorithmus, es ist nicht immer genau zu reproduzieren, sondern es müssen ein paar Parameter passen und dann wird gestartet.
Genau, und dann klappen diese Klappen eben aus. Das sind einer links im Diffusor, eine rechts im Diffusor, eine in der Mitte. Und dadurch wird halt der Anpressdruck erhöht, der Luftwiderstand wird verringert. Und dann sagt Ferrari, soll es in Summe 10% mehr Downforce geben als beim 488.
Da ist ja auch, um das schon mal vorwegzunehmen, beim Fahren ist mir auch aufgefallen, ist ja diese kleine Leuchte dann auch immer angegangen, ne?
Korrekt.
Ja, immer wieder stand da so DRS mit so einem kleinen Flügelsymbol. Da wusste es schon, okay, jetzt kann ich überholen.
Ja, genau. Jetzt ist der maximale Anpressdruck da. So, und jetzt haben wir quasi den F8, also den allgemeinen F8, ausführlich abgefrühstückt. Und jetzt müssen wir wirklich über diesen ganz besonderen F8 sprechen. Denn Jerome hat es ja schon in seiner Sprachnachricht gesagt. Er hat 10 von 10 Spec gesagt. Er hat uns ja sogar erzählt, dass es eigentlich eines der besten Autos ist, das er je gehandelt hat. Und er hat ja schon viele Autos gehandelt, kann man sagen. Und das soll schon was heißen. Und ich glaube, wir sind uns auch einig, was den Spec angeht, ne?
Ein absoluter Traum. Also normalerweise sieht man ja so ein 488 zu, weiß nicht, 90% in Rot.
Und dann ein F8 auch, will ich hoffen, ne?
Weil ach, ein 488, ja, perfekt. Ja. Genau, den F8 auch, richtig. Ja, fast alle Ferraris ja eigentlich, oder gerade die Mittelmotor-Ferraris, ja, kurz durcheinander gekommen, sieht man ja fast immer in Rot. Und dann meistens auch noch mit diesen, ja, ich weiß nicht, wie man die beschreiben soll, Seesternfelgen würde ich sie jetzt einfach mal nennen. Ich finde, die sehen so ein bisschen aus wie so ein Seestern, der sich so leicht verdreht hat. So ein bisschen was mit der Wirbelsäule hat vielleicht oder so.
Ja, finde ich eigentlich eine gute Beschreibung. Also ja, das sind wirklich so Sternfelgen, die halt so leicht in sich verdreht sind. Mhm. Und wir haben ja auch schon mal festgestellt, klein wieder hier aus dem Nähkästchen, Ferrari hat scheinbar so eine Regel, immer einen Radsatz anzubieten, der richtig kacke aussieht.
Ja.
Ich auch. Bei jedem Modell muss ein Radsatz geben, der nicht so geil aussieht, damit die Leute immer optionale Felgen bestellen.
Mhm.
Ich glaube, das ist der Trick, genau. Ja,
glaube ich auch. Aber die Felgen haben übrigens eine kleine Besonderheit. Ich weiß nicht, ob du das weißt.
Die Seesternfelgen?
Ja, die Seesternfelgen, die sind ja asymmetrisch. Du kannst die Felgen von links nicht einfach nach rechts ziehen. Die haben quasi eine Laufrichtung. Also im Prinzip sind die immer so gedreht, dass sie halt in die Laufrichtung richtig gedreht sind.
Okay, ja, das wusste ich nicht.
Ja, siehst du mal noch
ganz witziges Detail, macht sie aber trotzdem nicht schöner.
Ja, aber ich habe noch was dazugelernt.
Ihr vielleicht auch.
Ja, kannst mal sehen. Ja, aber auf jeden Fall sind wir sehr froh, dass dieser F8 diese Felgen nicht hatte.
Ja, das stimmt.
Sondern die wirklich richtig geilen Carbon-Felgen. Also ich finde, die Felgen sind wirklich einfach der Hammer. Also nur durch diese Felgen sieht der Wagen schon direkt so viel geiler aus.
Ja, also Carbonfelgen grundsätzlich ist ja einfach schon eine Macht so. Also ich meine, eine Carbonfelge, die wirklich aus Carbon gebacken ist, es ist einfach ultra speziell, natürlich auch sehr, sehr leicht, aber auch, und das müssen wir gleich sagen, ultra teuer. Mhm. Deshalb sind diese Felgen auch mega selten auf dem F8. Also ich habe tatsächlich noch nie vorher einen selber gesehen mit den Carbonfelgen, also auf der Straße jetzt, auf Ausstellungen und so schon mal, aber nie auf der Straße. Ich habe auch mal nachgeschaut auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Es sind echt, also wirklich, ich war überrascht, es sind viele F8 inseriert, irgendwie 170 Stück zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und davon haben 3 die Carbonfelgen.
Das ist wenig.
Also das ist auf jeden Fall eine krasse Quote. Mhm. Es gibt die häufiger mal beim SF90, also dem großen Ferrari. Da gibt es die halt gekoppelt an das Assetto Fiorano-Paket. Aber beim F8 wirklich ultra selten, was wahrscheinlich auch einfach daran liegt, dass die mega teuer sind, ne? Mhm. Hast du einen Preis rausfinden können, wie viel die wirklich Aufpreis gekostet haben?
Also ich habe aus einem Forum was gefunden. Da stand 38.000 Euro. Ich war 38.000. Ja. Aber man weiß natürlich nicht genau im Forum. Ja, ist ja nicht wirklich so richtig zu verifizieren, ob es jetzt hundertprozentig so stimmt. Aber ich kann es mir vorstellen. Also ja. Günstig werden die mit Sicherheit nicht sein.
Nee, ich habe witzigerweise geschaut, Kleinanzeigen. Ich bin ja viel bei Kleinanzeigen
unterwegs. Die gebrauchen, ne?
Ja, ja. Und da gibt's aktuell einen Satz inseriert. Und da kannst du ja mal schätzen. Also ein gebrauchter Satz Carbonfelgen mit Reifen. Was schätzt du, nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast, okay, 38 ist natürlich komplett wild, aber was schätzt du, was der Radsatz dort kostet?
Das Blöde ist, ich habe die auch gesehen, ich habe aber komplett vergessen.
Ja, ist perfekt.
Das ist eigentlich doch trotzdem wieder schätzen. Ich weiß nicht, waren es 20 oder irgendwie sowas?
29.000 Euro.
29, ja.
Mist. 29.000 Euro, Freunde, für Felgen. Aber immerhin Verhandlungsbasis.
Ja, gut.
Vielleicht kannst du dir ja noch 200 Euro drücken.
Ja, siehst du. Vielleicht den Versand noch mit raushandeln.
Junge, Junge, ey, wirklich 30.000 Euro für Felgen, da kaufen sich die meisten Leute ein Auto für. Da gibt's hier nur die Felgen. So. Und dann hast du ja noch das Ding, die sind ja auch noch mega empfindlich. Also wenn du damit mal an Bordstein kommst, bist du komplett am Arsch.
Mhm.
Also, ich habe mal gelesen, die sollen nicht zu reparieren sein eigentlich.
Perfekt, ja, das ist der Tag gelaufen, glaube ich, wenn du damit aneckst.
Ja, das ist natürlich auch ein gutes Gefühl, wenn dir jemand seinen ja, mehrere hunderttausend Euro Ferrari anvertraut. Du dann denkst, okay, also natürlich sind wir immer darauf aus, nichts kaputt zu machen. Aber wenn hier was kaputt geht, jo, dann ist schlecht.
Sehr schlecht.
Aber noch ganz kurz zu den Felgen. Die sehen natürlich nicht nur mega geil aus. Die sind auch 40% leichter als die normalen Schmiedefelgen. Und ich habe noch was dazu gelesen. Ich habe extra ein Zitat vorbereitet. Was Ferrari dazu auf ihrer eigenen Seite schreibt, und das ist natürlich wieder wahrscheinlich aus dem Italienischen übersetzt, denn also außen ist natürlich normales Carbon-Finish, aber wenn du reinschaust, und das haben wir uns nämlich letztens noch gefragt, wenn du reinschaust, ist da halt so eine weiße Schicht quasi in der Innenseite der Felge zu sehen. Und Ferrari schreibt dazu, Achtung, Zitat, die Innenseite des Felgenbetts und der Speichen ist mit einer aus der Luftfahrt abgeleiteten Schicht weißem Lack bedeckt, der eine besonders effiziente Reflexion und Abstrahlung der von der Bremsanlage erzeugten Wärme ermöglicht, sodass über lange Zeit konstante Leistung gewährleistet werden kann, auch bei intensivem Einsatz auf der Rennstrecke.
Oha.
So, was sagst du dazu?
Ja. Bin beeindruckt.
Also halten wir fest, die Wärme wird absorbiert.
Das ist schon mal gut.
So.
Ja, das habe ich jetzt auch verstanden.
Ja, und es gibt noch ein weiteres Detail. Wir haben jetzt hier wahrscheinlich gleich 5 Minuten nur über die Felgen geredet, aber die sind auch wirklich ultra speziell. Die Radbolzen, denn die sind aus Titan, wenn du die Carbonfelgen bestellst. Also auch da wird nochmal wahrscheinlich irgendwie ein paar Gramm pro Radbolzen gespart.
Mhm.
Es geht alles darum,
denn schon.
Diese ungefederten Massen halt zu reduzieren.
Aber da macht es ja auch Sinn. Also gerade die rotierende Masse wirklich zu reduzieren, ist ja wirklich eigentlich viel, viel cleverer, als jetzt irgendwo anders anzusetzen und da die letzten Gramm rauszuholen.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Und jetzt haben wir so viel darüber gesprochen, über diese Räder. Jetzt wollen wir natürlich auch noch die Dimensionen nachreichen.
Ja, und zwar haben wir vorne da einmal 245 35er ZR20 Reifen montiert. Pirelli P0 in dem Fall übrigens. Und hinten 305 30 ZR20.
Und ich weiß, weil wir schon drüber gesprochen haben, aber jetzt könnt ihr ja noch mal, schaut euch jetzt noch mal diese Bilder an und geht auf jeden Fall mal auf das Bild vom Profil des Autos. Und jetzt, also das klingt jetzt wieder so blöd, ne? Aber ich muss da jetzt einfach mal Kritik üben. Das Fitment ist doch nicht geil.
Nee, das verstehe ich auch nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist bei Ferrari wirklich oft der Fall, dass die immer so ein bisschen zu hoch erstmal wirken. Also ein bisschen zu viel. Also der Wagen an sich überhaupt nicht. Also Bodenfreiheit ist ja jetzt nicht, der ist ja nicht hoch, also oder weit weg vom Boden. Aber so viel Luft noch im Radkasten und dann halt auch so in die Breite. Hm. Man hat das Gefühl, könnte man nochmal irgendwie 20er Distanzscheiben hinten pro Seite raufschmeißen. Und das willst du beim Ferrari ja nur wirklich nicht machen.
Nee. Das ist komisch. Du hast es ja auch schon selber gerade gesagt und wir haben uns da wirklich schon so oft drüber unterhalten. Warum sind die Autos nicht, also warum ist nicht weniger Platz im Rathaus? Also es sieht wirklich so aus, wenn da locker 21 Zoll draufpassen könnte.
Mhm, ganz entspannt.
Ganz komisch. Also da muss man sagen, da stehen so bei Porsche die Räder einfach deutlich besser.
Aber es sind auch die einzigen, die das perfekt hinbekommen.
Auch das, ja. Das stimmt. Naja gut, okay, wir wollen jetzt hier nicht päpstlicher sein als der Papst. Aber die Felgen, glaube ich, darauf können wir uns einigen, die sind richtig geil.
Ja, mega. Also wirklich, die machen das Auto aus.
Ja, okay. Aber jetzt haben wir wirklich schon so viel gesprochen und haben noch gar nicht gesagt, welche Farbe das Auto an sich hat. Wir haben nur gesagt, das ist nicht rot. Es ist Silber. Und die Farbe heißt Argento Nürburgring. Man muss jetzt sagen, okay, wenn wir jetzt erstmal hörten Silber, da sagen jetzt wahrscheinlich die meisten, ja, mega spannend, krass, Silber, ui. Mhm. So, aber ich bin, das sage ich auch an dieser Stelle und da stehe ich auch zu, ich bin eigentlich gar kein Fan von silbernen Autos. Also siehst du einfach auch permanent und die meisten Autos, ist irgendwie für mich so eine Nichtfarbe. Aber bei einem Ferrari ist es das komplette Gegenteil. Ich finde das so geil, ich feiere das komplett ab, wenn ein Ferrari erstmal schon mal nicht rot ist. Ich weiß, da mache ich mich jetzt wahrscheinlich bei den meisten Ferrari-Besitzern erstmal mega unbeliebt. Ich finde es aber langweilig. Aber Silber sieht so geil aus.
Und steht auch fast jedem Ferrari, finde ich. Also Silber ist echt eine richtig geile Farbe für Ferrari. Ich muss aber sagen, grundsätzlich ist Silber bei mir wieder so ein bisschen mehr im Kommen, als es jetzt früher der Fall war. Bei moderneren Autos finde ich Silber zum Teil gar nicht so schlecht, weil Silber ja komplett irgendwie von Grau abgelöst wurde. Also ich finde, Silber sieht man ja eigentlich kaum noch irgendwie echt? Auf neueren Autos. Ich find eher weiß und grau.
Nee, ich finde, weiß siehst du kaum noch. Also grau,
ja. Ja, ist jetzt auch weniger geworden, ja. Aber sonst, ich finde, grau hat Silber ersetzt so ein bisschen. So wirklich, Silber sieht man nicht mehr so viel. Also ich finde, bei mir ist es auf jeden Fall ein bisschen gestiegen. So früher habe ich auch mal gedacht, Silber auf gar keinen Fall. Mittlerweile finde ich es auch auf anderen Autos ganz cool. Bei Ferrari fand ich aber Silber schon immer geil.
Ja, und da sind wir wieder an dem Punkt, was Jerome auch schon in seiner Sprachnotiz an uns gesagt hat. Dadurch wirkt das Auto sofort elegant. Mhm. Es ist weg von diesem Guck mich an. Es ist immer noch ein Ferrari. Die Form an sich ist natürlich mega spektakulär. Man sieht auch sofort, dass das was Besonderes ist. Aber dadurch, dass es Silber ist, wirkt es halt wieder auffallend, aber trotzdem elegant. Mhm. Finde ich geil.
Ja.
Also ich muss wirklich sagen, ich glaube, ich habe noch nie so einen geil gespeckten F8 gesehen in Summe. Also silberne Außenfarbe, Carbonfelgen dazu. Das sieht wirklich so richtig, richtig gut aus. Und man kann jetzt ja auch schon mal sagen, da spoilern wir jetzt nicht allzu viel, Innenraum, hellbraun, Cuyo, das ist wirklich ich finde diese Kombination wirklich, also da muss ich ihm recht geben, 10 von 10.
Ja, sehe ich absolut genauso. Und ich bin mir sogar zu 100% sicher, dass ich noch nie einen F8 gesehen habe, der besser aussah.
Ja.
Also der ist wirklich einfach von vorne bis hinten mega geil gespeckt.
Bevor wir jetzt in den Innenraum gehen, habe ich noch zwei kleine Punkte, die ich einfach nur gerne abhaken würde. Also Carbonpaket außen, da ist wirklich einiges in Carbon. Man kann da wirklich sagen, fast alles. Mhm. Glänzendes Carbon, weil das kann man ja auch in matt bestellen. Frontsplitter, Seitenschweller, Lufteinlässe hinter den Türen, Diffusor. Also Carbon ist auf jeden Fall vorhanden.
Wurde nicht mitgegeizt.
Richtig. Ich finde auch glänzendes Carbon geiler als mattes Carbon. Mhm. Also im Exterior auf jeden Fall. Finde ich super. Sieht also mega geil aus. Und dann ganz zum Schluss nochmal ganz kleine Kritik. Auch das hört jetzt Ferrari wahrscheinlich sehr ungerne. Luca guckt schon hier mit großen Augen.
Ich habe eine Vermutung.
Ja? Mhm. Dann hau du mal deine Vermutung raus.
Steinschlagschutzfolie?
Korrekt. Ja, also man kann bei Ferrari, wie bei, ich weiß gar nicht, bei einigen anderen Herstellern geht das glaube ich auch, aber nicht bei allen, kann man ab Werk eine Steinschlagschutzfolie bestellen. Und das macht ja auch Sinn, wenn man so ein teures Auto hat, was ja auch sehr schnell fährt, was anfällig ist für Steinschläge, wo eine Nachlackierung mega teuer ist, das halt zu bestellen. Viele machen es dann im Nachgang, das gesamte Auto folieren. Und da gibt es ja mittlerweile...
Was ich auch empfehlen würde.
Ja, auf jeden Fall. Da gibt es ja mittlerweile auch echt Betriebe, die haben sich da absolut drauf spezialisiert und die machen das perfekt, so mit Kanten umlegen und allem Pipapo. Also richtig geil, das ist nicht ganz günstig, aber das ja, ist halt ein enormer Werterhalt auch. Man kann es eben auch bei Ferrari schon mal bestellen, offensichtlich. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, wir sind da einer Meinung, aber also unser Rat wäre, macht das nicht.
Es ist wirklich sowas von lieblos angebracht. Oder was heißt lieblos? Ich finde, es sieht aus, als wenn sich irgendjemand dran probiert hat. Also wirklich so ist, ja gut, ich habe jetzt noch nie foliert, aber ich würde das jetzt einfach mal testen, ob ich das hinkriege. Ja, ist nicht so gut geklappt, aber egal, wie liefern den so aus, passt schon. Oder es gab zu viel Vino, vielleicht war es auf dem Freitagnachmittag, ich weiß es nicht, aber es ist wirklich echt sehr, sehr schlecht gemacht.
Ja, sie ist wirklich schlecht ausgeschnitten, das können wir nicht anders sagen. Da gibt es auch irgendwie keine Entschuldigung für, auch kurz vor der Mittagspause, auch kurz vorm Wochenende, bei so einem Auto in dieser Preisklasse, also bei jedem Auto, aber bei so einem Auto ganz besonders in dieser Preisklasse. Und ich weiß jetzt nicht, was das kostet, aber ich bin mir sicher, dass das jetzt auch kein günstiges Extra ist, wenn man bei Ferrari direkt die Steinschlagschutzfolie bestellt. Ja, also unser Verbrauchertipp an dieser Stelle, wenn ihr jetzt demnächst einen neuen Ferrari bestellt, macht das doch ruhig ohne Steinschlagschutzfolie und bringt das Auto danach zu einem Betrieb, der sich darauf spezialisiert hat. Glaubt uns, ihr werdet damit glücklicher. So, und jetzt haben wir wirklich viel über das Design gesprochen. Jetzt würde ich sagen, wir springen rein, wir steigen ein.
Innenraum.
Also ich muss beim Innenraum, ich kann es gar nicht anders sagen, ich muss da an so einen leckeren Cappuccino denken.
Okay. Ja, klasse.
Also ich guck da rein und denke direkt, das ist so wie so ein kleiner Cappuccino.
Richtig schlechter Vergleich. Italien, Cappuccino, ja. Passt.
Ja, aber dieser Innenraum mit diesem hellbraunen Alcantara, das heißt bei Ferrari Cuyo, es sieht mega geil aus und das erinnert mich direkt so an so einen Café.
Okay.
Dich nicht.
Nee. Nicht so wirklich.
Okay, ja, dann mach doch weiter.
Ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt
keinen mehr ein.
Nee, ich habe eigentlich an geile Lebensmittel oder irgendwas gedacht, aber ich habe einfach gedacht, das sieht mega geil aus. Ich habe mich gefreut. Es sieht schön aus, aber.
Okay, aber was sieht denn da so geil aus?
Ja, die Farbe. In Kombination mit dem Silber.
Cappuccino-Farbe.
Die Cappuccino-Farbe, genau, richtig. Genau die.
Okay, wir versuchen uns jetzt wieder zu konzentrieren. Also, ja, es ist ein helles Braun, eben alles Alcantara, also Sitze, Türtafeln, das ist alles in diesem hellbraunen Alcantara, Mittelkonsole auch. Und grundsätzlich die Cockpit-Architektur, da würde ich gleich nochmal drauf eingehen. Ich finde, erstmal sollten wir mal über die Sitze sprechen, denn ich finde, die Sitze, das ist auch schon wichtig bei so einem Ferrari.
Aber vorher noch eben ganz kurz, ich finde auch die Unterteilung von Schwarz und diesen, ja, ist ja eher so ein Cognac-Ton, könnte man sagen, finde ich halt auch einfach richtig geil bei dem. Also es ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Es gibt ja manchmal so Leute, die so komplett übertreiben und das ganze Auto dann eigentlich in dieser Farbe. Finde ich auch nicht so geil, so komplett einfarbig. In dem Fall ist wirklich einfach, ja, perfekt. Also der obere Teil schwarz, unten dann am Armaturenbrett so ein bisschen nochmal das Alcantara in der Mittelkonsole ein bisschen, aber Fußraum eher dunkel gehalten. Einfach geil.
Ja, die Italiener haben einfach Stil, ne, ja, muss man sagen. Wobei in dem Fall, also klar, bietet Ferrari so an, aber eigentlich, und das haben wir noch gar nicht so richtig honoriert hier, der Erstbesitzer, und das ist ja nicht Jerome, den hat Jerome ja jetzt gebraucht gekauft, diesen Wagen, da muss man sagen, also der Erstbesitzer, der dieses Auto gespeckt hat, also der sollte einen Orden kriegen.
Chapeau.
Also wirklich richtig geil geworden. Falls sie oder du das hören, ich ziehe meinen Hut hier, imaginär, zack. Okay, ja, also, dann jetzt nochmal zurück zu den Sitzen, denn ich finde diese Sitze, das ist wirklich wichtig bei Ferrari. Es gibt so einen normalen Sitz, den du dann auch in so einem Daytona-Design haben kannst, oder es gibt eben die Sportsitze.
Racing Seats.
Ja, genau. Ich sag bewusst nicht Racing Seats, weil also ich finde, eine Vollschale ist das nicht, also an einen Rennsitz erinnert mich das nicht.
Aber sie heißen so.
Ja, sie heißen so. Ja, ist klar.
Würden uns ja nicht anflunkern.
Nein, natürlich würden die das nicht machen, auf gar keinen Fall. Aber diese Sitze, diese Racing Seats oder wie ich sage, Sportsitze, die sind schon wichtig, denn diese normalen Sitze, und die gibt es für die meisten Ferrari, die bieten wirklich gar keinen Seitenhalt. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Und das ist wirklich ein ganz komisches Gefühl, in einem Ferrari zu sitzen, ohne Seitenhalt. Das ist blöd. Diese Racing Seats, die haben schon mehr Seitenhalt, aber deshalb würde ich es nochmal so bewusst hervorheben, es sind halt keine Vollschalen. Du kannst auch die Lehne separat einstellen, es ist nicht ein Teil. So, die sind sportlich, die sind vor allen Dingen sehr, sehr schön tief verbaut. Also du sitzt richtig gut, das muss ich schon mal vorwegnehmen. Du sitzt halt mega tief im Auto, das finde ich geil. Aber sie sind immer noch komfortabel. Also ich sehe wirklich gar keinerlei Vorteile, die anderen Sitze zu bestellen. Denn die sind jetzt nicht, in meinen Augen, nicht wirklich komfortabler, aber halt deutlich weniger sportlich.
Ja, und sehen nicht so geil aus.
Genau, das kommt ja auch noch hinzu. Das Einzige, wo man jetzt vielleicht sagen könnte, wenn man ganz picky ist, die Racing Seats, die sind halt relativ straff gepolstert, finde ich. Aber für mich, und ich bin, ja gut, ich bin auch sehr leidensfähig, für mich geht es absolut in Ordnung.
Für mich auch. Also ich saß wirklich sehr, sehr gut.
Ja, okay.
Absolut nichts dran auszusetzen.
Und, das ist auch wichtig, denn das müssen wir jetzt hier sagen, da habe ich oft schon Zuschriften zu bekommen. Sag mal, wie groß du bist, Luca.
Ach so, ich bin 1,90.
So, weil ich bin ja nur 1,83. Ich sitze also in den meisten Autos recht gut, also zumindest habe ich meistens genügend Platz. Mit 1,90 ist ja nun wirklich ein flaches Auto, 1,21 hoch nur. Mhm. Konntest du gut sitzen?
Ich konnte richtig gut sitzen, ja. Ich hatte keinerlei Probleme. Mit 1,90 hat man ja, ist ja meistens so an der Schwelle, wo man gerade so mal hier und da ein paar Probleme bekommt, gerade bei sportlichen Autos, aber bei dem absolut überhaupt nichts.
Seht ihr, nächster Verbrauchertipp, also falls ihr 1,90 groß seid, so ein F8 geht auf jeden Fall fit. Als nächstes würde ich gerne über das Lenkrad sprechen, denn ich sage, das ist noch die geile Lenkradgeneration bei Ferrari.
Das letzte Gute noch.
Ja, ist wirklich so, ne? Und was meinen wir damit? Ganz klar, es ist noch, wenn ich jetzt sage, es ist analog und ich gucke mir das so an, klingt falsch, aber eigentlich ist es das. Also dazu müssen wir sagen, die aktuelle Ferrari Cockpit-Generation, die ist sehr stark digitalisiert worden. Man hat jetzt einfach ein riesiges Display quasi als digitales Kombi-Instrument. Man hat auf dem Lenkrad jetzt immer noch den Startknopf, aber das ist nur so eine Startfläche, so eine Touchfläche. Es ist alles, könnt ihr mir glauben, ich habe das schon mal alles probiert und nicht nur einmal, sondern ein paar Mal. Es ist alles nicht so ganz geil. Es fühlt sich irgendwie auch nicht so besonders an. Ja, klar, es ist modern, aber manchmal ist es vielleicht auch besser, einfach nicht jeden Trend mitzumachen. Erst recht, finde ich, in diesem Segment. Ja, und jetzt erklär uns doch mal, wenn wir jetzt so auf das Lenkrad drauf gucken und man hat jetzt noch nie die Ehre gehabt, dass man so in einem Ferrari sitzen durfte, da ist ja schon viel los, ne?
Ja.
Einiges drauf.
Genau damit wollte ich gerade reinstellen, wenn du sagst, da ist viel los. Also es sieht schon sehr wild aus, sieht auch sehr abgespaced aus und trotzdem sagt man irgendwie, das ist noch so das letzte Analoge quasi. Ist eigentlich so ein bisschen konträr, sag ich mal, aber es ist ja wirklich so. Was ich bei Ferrari halt immer schon geil fand oder was sie auch schon länger verbaut hatten, ist ja dieser Startknopf, dieser rote leuchtende Startknopf, der halt wirklich noch ein richtiger normaler Knopf ist. Den finde ich schon mal echt sehr, sehr geil.
Hatte ja auch schon dein Lieblings-Ferrari 430, ne?
Genau, so ist es.
Siehste, da war das richtig ganz frisch.
Eben, genau, da war es noch neu und jetzt, ja, ist immer noch gut, macht sich immer noch gut am Lenkrad und fühlt sich halt auch echt einfach geil an.
Der Unterschied ist, da muss man ja sagen, bei den frühen Modellen, 430, 590 war es ja noch so, das finde ich immer noch ein bisschen verwirrend, da steckst du den Schlüssel ja noch rein ins Zündschloss, drehst auf Zündung, kannst dann aber gar nicht weiter drehen, sondern musst dann auf den Knopf drücken.
Ja.
Beim F8 ist es ja zumindest so, du steckst den Schlüssel, auch da muss man wieder sagen, also Chapeau an Ferrari, da merkt man einfach, ist alles durchdesignt. Der Schlüssel hat so ein Fach vorne in der Mittelkonsole, da steckst du den rein und dann siehst du selber die ganze Zeit den Schlüssel. Das
ist, ne? Wie so ein kleiner Präsentierteller, sag ich mir einfach.
Ja. Genau, wie so ein Podest und der Schlüssel ist ja rot mit Ferrari-Schriftzug, also auch noch schön designt, dann steckt er da so drin und du packst wieder, du steigst, musst ihn da nicht hinpacken, der kann irgendwo sein, aber natürlich als ordentlicher Ferrari-Fahrer packst du den da schon vorne rein.
Aber das ist witzigerweise so ein kleiner Kritikpunkt bei mir.
Oh.
Bei dem Spec jetzt von dem Wagen. Oder ich hätte mir gewünscht, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, ich glaube nämlich nicht, dass der Schlüssel personalisiert wäre quasi. Also dass er passen würde zum Spec.
Ja, ich glaube, das geht nicht.
Ich glaube, es ist immer rot, ne?
Ja, ich glaube, das ist bei Ferrari immer rot. Das war ja auch vorher schon bei den Schlüsseln mit Bart. Die waren ja auch schon immer rot. Ich glaube, da kriegst du hast keine Wahl.
Ja. Es ist rot. Das fügt sich nicht ganz so perfekt ein ins Cockpit. Klar, man hat ja hier und da ein paar rote Akzente mit dem Startknopf und dem Manettino und so weiter. Aber es wäre noch geiler gewesen, wenn er Silber gewesen wäre, finde ich.
Ja, oder das ist halt genauso, weil man dann sagen will, ja, und das ist so das i-Tüpfelchen, da guckst du automatisch hin, weil wenn der da steckt und du steigst ein, das fällt halt sofort ins Auge, weil es halt rot
Klar,
ist.
Das stimmt, ja.
Vielleicht ist das der Hintergedanke.
Ja. Also es ist ja, wie gesagt, es ist auch wirklich hier Schimpfen auf hohem Niveau, aber so eine Kleinigkeit, wo ich gesagt habe, na, jetzt noch ein bisschen geiler gefunden, wenn er in Wagenfarbe wäre.
Ja, das musst du dann nachträglich machen, wenn du deinen Ferrari besitzt und das dann halt selber lackieren. Bei Porsche kannst du ja einfach die Dinger tauschen.
Ja, genau.
Okay, jetzt haben wir aber schon, also ihr merkt schon, es ist halt einfach das so ein besonderes Auto, da gibt es auch mega viel zu erzählen. Aber wir waren jetzt ja beim Lenkrad und eigentlich hast du nur einen Knopf bisher erklärt.
Ja, es waren doch alle Knöpfe, oder
nicht? Ja, das war's.
Ja, also über dem Startknopf haben wir dann nochmal den Knopf für die Dämpferkontrolle. Da gibt es eigentlich nur zwei Modi, also entweder unebene Straße oder nicht unebene Straße quasi.
Genau.
Also das ist das, was zumindest im Kombi-Instrument steht, wenn man drauf drückt. Dann haben wir links noch für die Scheinwerfer die Knöpfe, beziehungsweise für Lichthupe. Und oben, das haben sie auch schon länger, ich glaube seit dem 458, meine ich, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, mit den Blinkerknöpfen am Lenkrad. Finde ich, sind erstmal so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man das erste Mal Ferrari fährt. Aber nach einer Weile ist es eigentlich doch ziemlich intuitiv.
Ja, also du hast an der linken Lenkradspeiche den Blinker für links und rechts halt für rechts.
Andersrum wäre auch ein bisschen verwirrend, glaube ich.
Ja, aber wenn du jetzt in der Kurve bist und du hast das Lenkrad umgedreht, dann kann es nämlich auch sein, wenn du jetzt in der Kurve blinken müsstest, so beim Rausfahren aus einem Kreisverkehr beispielsweise.
Ah, okay, so. Ja, doch, gutes Beispiel. Ich wollte gerade sagen, eigentlich wäre ja in der Kurve schon zu spät, aber ja, im Kreisverkehr, ja.
So, da kann es dann manchmal so ein bisschen so sein, dass du denkst, so wie mit Schaltwippen, die am Lenkrad sind, wenn du das Lenkrad halt gerade gedreht hast, und dann ganz kurz nachdenken. Mhm. Oder du hast vielleicht blöderweise dann vergessen zu blinken beim Rausfahren.
Na, sag mal.
Das ist uns natürlich nicht passiert. Nee.
Da würde ich mich von distanzieren.
Ja, also Blinkerknöpfe am Lenkrad, das haben ja dann andere Hersteller auch nachgezogen. Ich glaube tatsächlich, meines Wissens nach, war Ferrari der erste Hersteller, der es gemacht hat.
Hätte ich auch gesagt.
Bevor ihr mich da jetzt oder uns jetzt steinigt, schreibt uns da gerne. Achtung, fahrspaß@gmail.com, alles zusammengeschrieben, falls ihr es besser wisst. Wir sind da offen für Kritik. Und das ist aber immer noch nicht alles.
Nee, ne? Ist immer noch nicht alles. Scheibenwischer gehen auch nicht mehr über einen normalen Hebel, sondern sind auch noch mal mit so einem, ja, wie so ein kleines Drehrad. Ist das eigentlich auch am Lenkrad noch dran? Dann haben wir unten unterm Pralltopf, weiß nicht, ist glaube ich für die Sprachsteuerung und da kann man wahrscheinlich Telefonate annehmen. Das haben wir jetzt nicht getestet und jetzt nicht unsere Handys da extra noch mal mit verbinden. Und dann das wichtigste Detail, was aber ja auch schon eine Weile verbaut wird oder seit vielen Modelljahren schon verbaut wird, ist das Magnetino. Finde ich auch immer noch ein richtig geiles Detail. Fühlt sich auch einfach cool an, so dieses, das klackt noch so leicht, wenn du es verstellst. Also noch auch so einen analogen Vibe. Und es sieht einfach mega geil aus, sieht richtig nach Racing aus.
Ja, und ihr merkt schon, Lukas komplett drin. Magnetino erklärt ja auch gar nicht, was das ist. Das ist der Fahrmodi-Schalter. Ich hole euch nochmal ab. So, also da wechselt man die Fahrmodi durch. Das machen wir nicht irgendwie über ein Display oder einen Knopf in der Mittelkonsole, sondern eben über den Magnetino. Auch schon, es klingt auch schon wieder so geil. Mhm. Ne? Sowas können die Italiener einfach so. Design, Emotionen, das ist schon mega. Und genau wie du sagst, ich finde es auch ultra geil. Das klackt so richtig durch, die ersten drei Modi. Und dann, wenn du hinten raus dann ESC ausmachen willst, dann musst du den so gedrückt halten. Das ist schon einfach ein Erlebnis.
Ja.
Und cool ist halt auch, also das muss man ja, jetzt könnte man sagen, okay, und warum ist das alles am Lenkrad? Vor allen Dingen Blinker und Scheibenwischer, das kann man auch einfach an den Lenkstock packen. Ja, eben nicht.
Weil da die riesengroßen Schaltwippen sind.
Genau. Auch das ist so ein, das ist auch so ein richtig italienisches Detail. Fast alle Hersteller haben ja eben Schaltwippen am Lenkrad, die mitdrehen. Aber die Italiener sagen, nein. Wir machen so Schaltsichel, die sind an der Lenksäule fest und die bleiben da halt.
Genau, die bewegen sich nicht mit.
Und die sind wirklich gigantisch. Mhm. Ne? Das sind wirklich richtig große Apparate, sodass du wirklich am besten in jedem quasi Lenkwinkel da noch rankommst. Ganz normal, links für runter, rechts für hoch, wie man es halt gewohnt ist. Und da ist dann einfach kein Platz für Lenkstockhebel. Das ist die einfache Begründung. Und ein Detail am Lenkrad müssen wir auch noch erwähnen. Also oben und unten Carbon, okay, das ist cool. Aber was wirklich special ist, LED-Lenkrad. Also oben im Carbon eingelassen sind Schaltblitze, die eben aufleuchten, je näher du der Drehzahlgrenze kommst. Und das gibt wirklich so ein richtig, also wenn du damit durchbeschleunigst, nicht, dass du da jetzt noch groß drauf achten kannst, aber du nimmst es auch im Augenwinkel sogar wahr, so wie die aufblitzen. Und das ist so ein richtig, also das ist wirklich, klingt abgedroschen, ist aber so, ist wirklich so Rennwagen-Feeling. Und hinterm Lenkrad müssen wir sagen, da ist es auch noch, ja, zumindest teilanalog. Das finde ich schon cool, dass man den Drehzahlmesser, und das ist ja das Entscheidende, den hast du in der Mitte analog bis 10.000 Umdrehungen. In unserem Fall ist der gelb, also wirklich auch richtig, also es knallt richtig raus, weil sonst ist ja bis auf das Ferrari-Logo auf dem Pralltopf eigentlich gar nichts gelb. Und dann hast du links und rechts nochmal zwei Displays, aber so schön eingelassen. Ich habe ja heutzutage das Gefühl, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass ja die Hersteller sich auch gar keine Mühe mehr geben, ihre Displays irgendwie einzulassen. Die sagen einfach, Displays brauchen wir. Mhm. Wie viele? Viele. Wohin? Überall.
Ja, einfach so ein Fernseher hinter das Lenkrad klatschen.
Genau.
Keine Tachohutze mehr drüber oder sonstiges. Einfach zack, fertig. Das war's.
Genau. Und da hast du jetzt halt hier im F8, das passt noch richtig geil. Du hast diese zwei Displays. Du kannst auch ziemlich viel drüber einstellen. Das ist so ein bisschen tricky, weil wir haben jetzt zwar erzählt, was alles am Lenkrad ist, aber die Einstellung kann man nicht am Lenkrad vornehmen. Die musst du halt links und rechts jeweils neben dem Lenkrad, unterhalb der Lüftungsdüsen. Das sind halt Drehräder und so kleine Knöpfe. Es ist am Anfang so ein bisschen, ja, ich glaube, da braucht man schon ein bisschen, um wirklich durch alle Menüs mal durchzuklicken und das einzustellen mit Drehen und Drücken und so. Aber das findet man, ich glaube, wenn man so ein Auto besitzt, findet man das relativ schnell raus.
Ja, das stimmt schon, aber ich erinnere mich daran, wo wir rausfinden wollten, wie viel der Wagen eigentlich gelaufen hat. Da standen wir an der Tankstelle. Doch schon ein bisschen länger.
Ja, ja,
das geht jetzt nicht mehr eben so schnell. Also intuitiv ist es auf jeden Fall nicht.
Ey, intuitiv ist ja gar nichts, das stimmt. Nee. Aber wir haben es rausgefunden.
Ja, klar.
Irgendwie 11.900 und ein paar zerquetscht, als wir losgefahren sind. Also jetzt ungefähr 12.000 Kilometer, kann man so grob sagen, hat das Auto auf dem Buckel. Und ganz ehrlich, das interessiert wahrscheinlich so einen Ferrari-Fahrer auch nicht. Der fährt ja eh wahrscheinlich selten, nur wenn richtig gutes Wetter ist und so. Außer Jerome, der fährt halt täglich damit. Mhm. Das ist gut.
Ja.
Aber man achtet ja dann doch eher auf alles andere, was wichtig ist. Und da kann man wirklich sich auch ganz, ganz viel einstellen lassen. Jeden Fahrmodi kannst du dir dann nochmal anzeigen lassen, wie jetzt welches Differential arbeitet und so. Also schon viel los.
Eine Menge Spielereien auf jeden Fall.
Ja. Gut ist, dass dann eben in der Mittelkonsole dadurch gar kein Display ist. Also man hat dann eben auch Navi und Infotainment, also Radio, Musik, all das hast du auf den Displays links und rechts, kannst du dir das anzeigen, also rechts in dem Fall, kannst du dir das anzeigen lassen. Und dadurch ist halt der Innenraum an sich auf den ersten Blick mega clean und wirkt auch zeitlos.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, gerade wenn er auch ein bisschen älter wird, wird ihm das richtig gut tun, dass er nicht irgendwie da so ein Display hat, was dann schon so ein bisschen outdated aussieht. Und so fällt es halt nicht so extrem ins Auge und dadurch, ja, sieht er wirklich zeitlos aus.
Aber es gibt trotzdem noch ein Display, und zwar das Beifahrerdisplay.
Jo.
Auch das ein Extra, hat jetzt auch nicht nur der F8, das gibt es auch für einen 812 und das gibt es, glaube ich, auch für einen GTC 4 Lusso, meine ich.
Mhm.
Da hast du quasi, und das klingt jetzt auch erstmal plakativer, als es wahrscheinlich dann letztendlich aussieht, denn bei ausgeschaltetem Display muss man dann schon zweimal hinschauen. Es ist unterhalb der, ja, also das ist das Lederarmaturenbrett, zieht sich so runter, da steht auch dann F8 Tributo so eingelassen, also so ein richtiger Schriftzug. Und dann beginnt das Handschuhfach und das obere, der obere Part ist schwarz, der untere ist dann eben in braunem Alcantara. Und genau dazwischen ist so ein ganz schmales Display.
Da, wo normalerweise vielleicht so eine Dekorleiste wäre, bei den meisten, würde ich es jetzt beschreiben.
Ja, das stimmt, genau. Und da ist eben das Beifahrerdisplay, das kostet wie gesagt extra, sicherlich nicht wenig. Und das Lustige daran ist, eigentlich kann der Beifahrer dann nur sehen, wie schnell man gerade fährt oder wie hoch man dreht so, und welcher Fahrmodi an ist.
Also,
und
die G-Kräfte.
Und die G-Kräfte, auch genau. Richtig. Ja, auch das. Man kann da auch so Infotainment-Sachen sehen, aber das interessiert ja wahrscheinlich keinen. Also,
richtig.
Und das ist ein Touchscreen, also da kannst du als Beifahrer so durchtouchen. Mhm. Es ist wieder so ein cooles Detail, finde ich, was vor allen Dingen auch schön sich in das gesamte Cockpit eingelassen ist.
Aber wo wir gerade bei schön eingelassen sind, das Gegenteil von schön eingelassen, sind, finde ich, auf jeden Fall die Regler für die Lüftungsdüsen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber ich finde, die wirken so, als wenn die wirklich komplett random einfach irgendwie so im Cockpit noch verteilt wurden, so am Ende. Auch so ein bisschen ähnlich wie der Türgriff draußen, als wenn sie vergessen wurden, so, ach Mist, wir müssen die ja auch einstellen können. Ah, wo haben wir noch ein bisschen Platz? Ah, hier und da. Und irgendwie sind die so ganz wild verteilt so und einfach so irgendwo eingelassen. Wirken auf jeden Fall nicht so, als wenn die wirklich integriert wurden ins Design.
Ja, da gebe ich dir recht. Das sieht wirklich so aus, als hätten sie eigentlich alles fertig gehabt und dann gesagt, ach, Luftstrom regulieren, das müssen wir auch. Der ist nicht immer auf oder zu. Naja, gut, komm, mach hier. Einfach so, bupp, ja, da rein. Und wenn wir da schon dabei sind, das ist also zum Beispiel jetzt für die Beifahrerlüftungsdüse, ist es so in diesem Schwung oberhalb des Armaturenbretts eingelassen. Und das ist eingelassen in die Zierleiste. Und die ist in diesem Fall mattes Carbon. Genauso wie Lenkrad und auch die Schaltwippen, die sind auch mattes Carbon. Und ich weiß, weil ich mich mit Jerome darüber unterhalten habe, das ist das Einzige, was er nicht so ganz perfekt findet. Er hätte da lieber glänzendes Carbon. Wie siehst du das?
Ich glaube, ich würde glänzendes auch besser finden.
Okay.
Im Innenraum finde ich mattes Carbon teilweise ganz cool, aber weil er halt außen so extrem viel glänzendes Carbon hat, würde das, glaube ich, ganz gut harmonieren. Also es ist jetzt, ich finde es absolut nicht schlimm. Es stört mich nicht, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich, glaube ich, auch glänzendes nehmen im Interieur.
Ja, okay, sind wir uns mal nicht einig.
Oh, so.
Ich finde nämlich mattes Carbon im Interieur aus verschiedenen Gründen geiler. Also einmal blendet es weniger, was jetzt beim F8 nicht so entscheidend ist, weil es an kaum Stellen ist, die irgendwo sich spiegeln. Aber, und das finde ich, wenn du jetzt so drauf guckst und ja das Leder, was von oben vom Armaturenbrett kommt, ist ja halt normales schwarzes Leder. Das ist ja eher matt als glänzend. Und auch das Alcantara hat ja eher so eine matte Oberfläche. Und wenn es jetzt glänzend wäre, würde das, glaube ich, in meiner Wahrnehmung mehr rausstechen.
Ja, aber würde einen schöneren Kontrast bieten. Weil so geht das gerade, finde ich, so beim Armaturenbrett oben die Fläche quasi, wo der Airbag ist. Wenn es da so runtergeht, das fällt gar nicht direkt auf, dass ein anderes Material dann kommt.
Ja,
das finde ich nicht so geil, weil eigentlich eine Dekorleiste sich ja in der Regel absetzt.
Auf edler Basis.
Ja,
dann könntest du auch sagen, ich möchte ihn rot.
Knallt ja
richtig raus.
Ja. Bei der Kombination würde das echt top aussehen. Klar. Nee, aber ich finde so ein leichter Kontrast wäre schon. Also ich gebe da Jerome auf jeden Fall recht. Ich würde auch eher das Glänzende wählen, aber es ist jetzt nicht, dass mich das Matte da irgendwie stört.
Okay, 2-1 gegen mich. Ich würde gerne noch was sagen zu der, ja, wie nennt man das denn eigentlich? Es hat bestimmt auch unter Ferrari-Fahrern so einen Namen. Die Leiste, für die Gangauswahl, sage ich jetzt einfach mal. Es ist nicht nur die Gangauswahl, es ist nämlich auch für Launch Control. Es ist also zwischen den Sitzen in der Mittelkonsole, geht so ja wie so ein kleiner Steg empor. Da ist ganz vorne der Warnblinker-Knopf und dahinter kommen so drei Knöpfe und es läuft so leicht nach oben, es steigt so auf. Hinten hat man Launch Control, dann hat man eben den Auto-Knopf für die Automatik und darüber den Rückwärtsknopf. Der ist in diesem Fall ja so matt silber ausgeführt. Das hätte man, glaube ich, auch in Carbon bestellen können.
Oh.
Das wäre nochmal so ein Ding, wo man sagen würde, okay, ja, also es fällt jetzt überhaupt nicht negativ ins Gewicht, aber wäre vielleicht mal so eine kleine Nuance. Und das ist schon wirklich speziell, ne? Das hat ja so auch kein anderer Hersteller. Mhm. Die Mittelkonsole an sich ist doch komplett clean, aber dann hast du halt diese drei Knöpfe, die wirklich wie so eine kleine Skulptur da so rausragen.
Mhm. Finde ich ein richtig geiles Detail.
Ja, gefällt mir auch mega gut. Ja. Nicht so ein geiles Detail finde ich, dass das Auto ein Start-Stopp-System hat und dass der Knopf im Dachhimmel ist. Finde ich komplett weird.
Ja.
Also erstmal finde ich schon weird, warum der ein Start-Stopp-System hat. Gut, ist wahrscheinlich vorgeschrieben, aber andere Hersteller kriegen das teilweise auch hin. Da wundere ich mich immer wieder. Und warum ist der Knopf im Dachhimmel?
Vielleicht aus Protest. Die Italiener haben sich so geärgert, dass sie diesen Blödsinn da einbauen müssen.
Ja.
Ich dachte, ja, dann verstecken wir das jetzt hier irgendwie.
Ja, kann sein.
Nicht, dass es noch jemand sieht, dass wir das haben.
Kann sein, ja. Und wo wir gerade schon bei Kritik sind, das ist jetzt wirklich einmal mehr Meckern auf hohem Niveau, aber auch wenn man es wirklich nie braucht wahrscheinlich, wir haben ja mal das Soundsystem einmal ganz kurz getestet, ne? Das ist ein aufpreispflichtiges Soundsystem, soweit ich das weiß, von JBL. Da haben wir beide, glaube ich, schon gesagt, JBL verbinden wir jetzt eher so mit so Boomboxen für 20, 30 Euro, als mit irgendwie einem hochwertigen Audioanbieter für Ferrari. Mhm. So, und dann haben wir einfach nur mal Radio aufgedreht. Und willst du sagen, wie das klang?
Nicht so gut, das mal vorsichtig auszudrücken. Also ich fand, das klang wirklich extrem schlecht. Ja, wirklich. Man denkt, man sitzt in irgendwie, weiß nicht, vielleicht einem Renault Clio, nichts gegen Renault Clio, aber keine Ahnung, mit irgendeinem auf jeden Fall deutlich günstigeren Auto, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, es klang so richtig blechern und irgendwie so, ja.
Keine Tiefen, wirklich einfach, weiß ich nicht, echt nicht gut.
Ja, gut. Man kann es jetzt, wie gesagt, darunter abtun, dass man ja sagt, okay, wenn man in einem Ferrari sitzt, dann hört man hier keine Musik. Und das haben wir auch nicht gemacht.
Ist ja wirklich so. Wir hatten es ja echt kaum 20 Sekunden an, haben gedacht, gut, haben wir getestet, reicht. Ja. Wir hören lieber wieder den Motor zu.
Genau.
Ist ja besser.
Ja, aber ich wollte es trotzdem zumindest nochmal platziert haben. Hast du noch was Wichtiges zum Innenraum?
Ich habe eigentlich, also wichtig würde ich sagen, ist es nicht, aber noch so eine Kleinigkeit, die auch für mich noch so ein i-Tüpfelchen waren, sind die Fußmatten. Klingt jetzt echt bescheuert, Leute, jetzt redet ihr schon über Fußmatten, aber ich finde, auch die sehen einfach echt mega geil aus, wenn du reinguckst, oder? Also so diese Umrandung in Cuyo, dann nochmal links so ein dicker Balken in Cuyo, wo auch nochmal der Schriftzug drin ist. Also selbst die Fußmatte an sich ist schon irgendwie so ein kleines Kunstwerk.
Ja, 100% gebe ich dir recht, sieht echt mega geil aus. Ich bin gespannt, wie so eine Fußmatte nach 50.000 Kilometern aussieht, weil dieser Part außen, wo nochmal der Schriftzug drin ist, genau, der ist halt hellbraun.
Mhm.
Und da kommt man ja nun, Fußmatte ist das halt theoretisch auch relativ häufig mit dem Fuß drauf.
Ja, stimmt. Praktisch ist es nicht, aber es sieht einfach geil aus.
Ja, solange es sauber ist.
Ja.
Also du brauchst einen guten Aufbereiter.
Ja, sollte ja noch drin sein, wenn du Ferrari fährst.
Okay. Aber ja, ich finde es auch ein geiles Detail. Und damit würde ich sagen, steigen wir noch nicht ganz wieder aus, beziehungsweise eigentlich steigen wir aus, aber wir machen noch mal kurz den Kofferraum auf, denn das ist auch noch speziell. Wir haben beide nachgeschaut, 200 Liter, ne, passen da rein, haben wir jetzt nicht nachgeprüft, aber ja, würde ich mal glauben. Also der ist nutzbar, ist kein Riesenkofferraum, aber da kann man easy peasy irgendwie ein paar Tage mit wegfahren, wenn man sich einfach nur auf das Nötigste reduziert. Man könnte auch noch ein bisschen was hinter die Sitze packen, so ein bisschen. Also man muss einfach ein bisschen kompromissbereiter sein. Aber das, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, es gibt bei Ferrari, bei den moderneren Ferraris, ein mega geiles Detail im Kofferraum. Und das ist diese Metallplakette, auf der die Ausstattung draufsteht. Also beim F8 ist es dann eben vorne im Kofferraum, bei einem 812 beispielsweise hinten im Kofferraum. Und es ist halt wirklich so eine schwarze Metallplakette. Und da steht dann eben drauf, welches Modell das ist. Da steht auch die VIN drauf. Und da steht dann wirklich so drauf, was man alles bestellt hat.
Welche Kreuze gesetzt wurden.
Genau, und da weißt du, also ich vermute das einfach mal, ich kenne ein paar Ferrari-Fahrer, aber nicht so viele. Ich vermute mal, das ist wirklich so wie so ein Flex unter Ferrari-Fahrern. Du machst dann vorne Klappe auf oder halt hinten, das heißt, guck mal, wie voll ist deine Liste.
Wenn du sonntags auf dem Parkplatz triffst irgendwo, dann werden erstmal die Kofferräume aufgemacht und dann so, guck mal hier.
Also sagst du, da wäre ja noch Platz gewesen, ja, ne?
Ist ja, hast ein bisschen gegeizt irgendwie.
Ist das Geld ausgegangen oder wie sieht das aus? Also in unserem Fall kann man sagen, Da ist gar kein Platz mehr.
Ja, würde auch sein. Damit bist du der Dickste auf dem Parkplatz auf jeden Fall.
Also die Plakette ist wirklich komplett voll. Ne? Mhm. Da ist wirklich jeder Platz ausgenutzt. Alle Optionen sind da aufgeschrieben. Und das finde ich richtig geil. Ich packe euch das auch mal mit in die Bilder rein, weil dann seht ihr einfach mal, wie das da alles so aufgelistet ist. Und da stehen halt wirklich also die teuren Extras, genauso wie zum Beispiel auch, es steht immer ein Kürzel da und dann steht da nochmal ausgeschrieben, was das bedeutet. Das Kürzel Chip bedeutet Anti-Stone-Chipping-Film, also die angesprochene Folierung. Also das Kreuz könnt ihr, wie gesagt, weglassen. Mhm. Aber ansonsten steht da auch immer dann hinter, welche Farbe bestellt wurde und so. Ist richtig geil, finde ich mega. Das macht gefühlt nur Ferrari so. Gut, haben wir das auch abgehakt? Dann würde ich sagen, erzählen wir euch ein bisschen was zu den technischen Daten. Denn ja, auch wenn wir jetzt ganz schön viel schon zur Optik gesagt haben, eigentlich geht es ja darum bei so einem Ferrari.
Technische Daten.
So, hinten im Heck, da sitzt der F154. Das ist der Motorcode vom F8. Aber es ist nicht nur der Motorcode vom F8, sondern es ist grundsätzlich ja erstmal in der Grundform auch der gleiche Motor schon wie im 488, nämlich ein 3,9 Liter V8 Biturbo. Und er hat halt verschiedene Ausbaustufen, dann gibt es immer Kürzel dahinter. Und das muss ich direkt schon mal am Anfang sagen, der F154... Das war 4 Jahre lang in Folge übrigens International Engine of the Year. Die britischen Motorjournalisten, die wählen ja immer Motor des Jahres und dann auch nochmal in verschiedenen Kategorien, also Performance-Motor, irgendwie bis 2 Liter, bis 3 Liter und so weiter. Und der F8 und 488 Motor, der war 4 Jahre in Folge von 2016 bis 2019 jedes Jahr International Engine of the Year, also nicht nur bester Performance-Motor, sondern bester Motor des Jahres. Aber da erwarte ich jetzt aber was.
Ja.
Du kannst uns ja erstmal sagen, wie viel Leistung der hat.
Ja, wir haben hier amtliche 720 PS, dann haben wir noch 770 Newtonmeter, die bei 8000 Umdrehungen anliegen. Das ist auch da, wo der rote Bereich dann anfängt. Wir haben immer ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, gibt es auch nicht mehr als Handschalter.
Nee, Vorgänger auch schon nicht.
Vorgänger auch schon nicht mehr, schade eigentlich. Tja, stirbt halt langsam aus.
Ja.
Ich weiß nicht, hatten wir das Leergewicht eigentlich schon?
Nee, hatten wir noch nicht.
Wir sind ja jetzt erst bei den technischen Daten. Ja, da haben wir 1435 Kilo. Ja, da haben wir so kurz im Vorgespräch schon drüber gesprochen, dass es bei den Italienern immer so ein bisschen tricky, das wirklich rauszufinden, ob es echt immer so das richtige Gewicht ist, was da so angegeben wird.
Ja, also ich sag mal so, die sind da immer sehr optimistisch, was so Leergewicht, Trockengewicht und dann vielleicht auch Gewichte fahrfertig angeht. Ist jetzt auch nicht entscheidend, aber ich glaube, die Italiener allgemein sind da einfach ein bisschen optimistischer und geben jetzt vielleicht nicht so ganz genau aufs letzte Kilo an, wie jetzt irgendwie Porsche oder BMW das machen. Wichtig ist vielleicht noch, also wir haben ja gesagt, 3,9 Liter V8 Biturbo, gleicher Motor wie im 488, aber anders als im 488 mehr Leistung, also statt 670 PS haben wir jetzt eben 720 PS. Und damit ist er genauso stark auch wie der 488 Pista, also die Hardcore-Version des 488. Aber es ist nicht exakt der gleiche Motor. Auch das habe ich nochmal nachgeschaut. Also haben unterschiedliche Kennungen nach dem F154. Im Pista ist es der CD und im F8 ist es der F154CG. Also es ist wahrscheinlich fast der gleiche Motor, aber vielleicht ein bisschen anders abgestimmt oder so. Können wir jetzt nicht beurteilen, denn wir sind beide, soweit ich weiß, noch keinen 488 Pista gefahren.
Nee, leider bisher noch nicht.
Ja, kommt ja vielleicht noch, dann können wir vielleicht nochmal genau darauf eingehen. Aber wichtig ist einfach, es ist ein Turbomotor, der 8000 dreht. Das ist schon mal heftig. Also es gibt selten, dass Turbomotoren so hoch drehen. Und das Auto ist ultraschnell. Also 0 auf 100, 2,9. Und die Kollegen, also meine Kollegen von Autobild, haben das Auto sogar mit 2,8 gemessen. So, also da sind die Italiener scheinbar nicht optimistisch. So.
Das mit reinem Heckantrieb, muss man dazu sagen, ne? Kein Allrad.
Korrekt. Und eigentlich noch viel beeindruckender, finde ich, 0 auf 200, 7,8. Also das ist wirklich brutal. 7,8 Sekunden, 0 auf 200. Es ist wirklich, ihr könnt ja mal quasi mitzählen, wie lange 8 Sekunden sind. Und dann ist man aus dem Stand auf 200 km/h. Schon heftig. Und ich habe auch noch nachgeschaut, 0 auf 300 gibt Ferrari nicht an, aber haben wir bei Autobild auch gemessen, 20,1 Sekunden, 0 auf 300. Topspeed haben wir auch noch für euch, 340 km/h. Also ihr merkt schon, da ist richtig Musik drin. Und um dann noch mit so einem ganz kleinen Downer wieder auszusteigen, der Neupreis. Den haben wir auch nachgeschaut, ne?
Jupp, jetzt gut festhalten. 228.661 Euro ist der Grundpreis. Und von dem Grundpreis ist unser, ich nenne ihn mal Testwagen, auf jeden Fall weit von entfernt gewesen, würde ich jetzt mal so behaupten.
Ja, leider haben wir jetzt nicht mehr auf die Schnelle herausfinden können, wie viel der wirkliche Preis am Ende von unserem Exemplar war. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da entweder schon eine 3 vorne stand oder der ganz nah dran war an der 3 mit den ganzen Extras. Also, ja, das Auto ist kein Schnäppchen, aber ich glaube, das überrascht euch jetzt wahrscheinlich weniger, wenn wir hier über einen Ferrari reden. Jetzt haben wir uns da wenigstens kurz gehalten, was die technischen Daten angeht, und dann können wir jetzt endlich losfahren.
Fahren.
Als erstes muss ich kurz mal in die Bresche springen und sagen, ja, das war mega geil, aber das Wetter, das war jetzt nicht ganz optimal so für 720 PS und Hinterradantrieb. Denn es war zwar trocken von oben, aber die Straße war eigentlich, ja, über den gesamten Tag, wo wir das Auto gefahren sind, mehr oder weniger die ganze Zeit feucht.
Also auf jeden Fall zu 90-95% eigentlich nasser Belag.
Und es ist dann doch schon eher tückisch. Also gerade wenn man auch nicht weiß, ist es jetzt hier vielleicht noch nass oder da dann schon trocken, da sollte man dann eben ja doch vorsichtig am Gas sein, denn 720 PS und Hinterradantrieb, die sind zwar, wenn die Reifen warm sind und es draußen trocken ist, also ist das eine geile Kombination. In Kombination mit nasser Straße, nicht ganz. Okay, aber davon haben wir uns natürlich jetzt hier den Spaß nicht verderben lassen. Man kann ja auch ganz viele Sachen erfahren, ohne dass man permanent am Limit unterwegs ist. Das ist ja auch gar nicht unser Ziel. Nur das schon mal so als kleine Einleitung, dass wir jetzt vielleicht nicht 0 auf 100 messen konnten oder 0 auf 200 messen konnten. Und ich muss es auch vorweg sagen, 340 sind wir auch nicht gefahren. Luca guckt echt traurig. Er wäre wahrscheinlich gerne 340 gefahren.
Ja, wäre ich wirklich gerne. Ja. Das hat das Wetter wirklich einfach nicht hergegeben. Es ist einfach traurig.
Wenn man jetzt also losfährt, haben wir schon über den Startknopf am Lenkrad gesprochen. Man steigt jetzt ein, man tut den Fuß auf die Bremse und dann drückt man diesen Startknopf am Lenkrad etwas länger und dann springt der Wagen erstmal an. Wie der so klingt im Stand, haben wir ja schon mal eingespielt. Und dann ist das Auto eigentlich relativ unspektakulär. Also um loszufahren, das Auto rollt jetzt zum Beispiel nicht los, wenn man den Fuß von der Bremse nimmt. Da muss man schon Gas geben, also so ein bisschen wie bei einem sequentiellen Getriebe, obwohl es kein sequentielles Getriebe ist. Ist aber anders als eine Standardautomatik jetzt in einem normalen Auto. Fuß von der Bremse, das Auto bleibt stehen. Es sei denn, es ist abschüssig, dann rollt es. Aber man muss also ein bisschen Gas geben. Ersten Gang kann man einlegen, indem man entweder an der Wippe zieht oder auch auf die Taste drückt. Ja, und dann fährt sich das Auto im ersten Moment, würde ich sagen, bin gespannt, was du sagst, echt unspektakulär.
Ja, fand ich genauso. War auch mein erster Eindruck. Echt überraschend unspannend eigentlich. Also man fährt los und denkt, ja, fährt sich eigentlich erstmal wie so ein ganz normales Auto.
Ich fand sogar für so einen Mittelmotorsportwagen mit so einer tiefen Sitzposition relativ komfortabel. Also es ist jetzt nicht so bockhart wie zum Beispiel viele GT-Modelle von Porsche beispielsweise. Mhm. Die sind schon deutlich straffer auf dem ersten Meter abgestimmt. Und das fand ich tatsächlich überraschend. Ich fand, jetzt komme ich wieder, das habe ich auch schon in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, die Rundumsicht ganz gut für so ein Auto. Die Frontscheibe ist mega tief runtergezogen, das heißt, nach vorne kannst du echt ziemlich gut sehen. Klar, nach hinten ist halt einfach bauartbedingt ein bisschen schwieriger, aber selbst da, also ich erinnere mich da an so einen Huracan STO, da kannst du gar nicht nach hinten schauen, da ist einfach nur die Motorhaube zu sehen und so ein paar Schlitze, aber sonst nichts. Das sieht alles im 488, beziehungsweise auch im F8, also ich bin jetzt nochmal beim 488 gewesen, weil ich mich da gerade nochmal dran erinnert habe. Das ist da eigentlich in beiden Autos ziemlich gut, ne?
Ja.
Also halten wir erstmal fest, Alltagstauglichkeit ist auf jeden Fall gegeben.
Definitiv. Und ich fand auch dieses Komfortable gar nicht nur so auf den ersten Metern, dass man erstmal dachte, oh Mensch, ist ja doch relativ komfortabel. Ich fand es eigentlich über die gesamte Zeit eigentlich, ich dachte, Mensch, ist eigentlich deutlich entspannter, gemütlicher, als ich irgendwie so dachte.
Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, diese Sitzposition, das ist bei mir immer so ein Ding, da achte ich extrem drauf, gerade bei sportlichen Autos, aber eigentlich bei jedem Auto. Ich muss halt im Auto sitzen und nicht so oben drauf. Das mag ich gar nicht. Und hier sitzt du richtig schön tief, so dieses Gefühl, du sitzt im Auto, bist so eins mit dem Auto. Das macht der F8 mega gut. Losgefahren sind wir erstmal im Sportmodus, also ich zumindest, du auch?
Ja.
Also man hat zum Beispiel jetzt einen Wet-Modus. Der ist aber wirklich eher so, wenn es wirklich richtig, richtig plattert, so, dann kann man den Wet-Modus anmachen. Dann ist natürlich alles ein bisschen vorsichtiger abgestimmt. Die Gaspedal-Kennlinie auch anders. Sportmodus ist, ja, klingt blöd, aber ist eigentlich ja schon wieder der normale Modus bei so einem Ferrari.
Bist du denn eigentlich auch mal auf Wet gefahren,
als du
unterwegs warst? Ja. Mhm. Fandest du den Unterschied wirklich so krass?
Also ich glaube, es ist nicht so krass vor einer Wahrnehmung, aber ich glaube, im Hintergrund ist das schon ziemlich viel los. Also okay. Ich glaube, der regelt viel früher rein, wenn du halt wirklich Traktion verlierst. Und ich glaube, er gibt auch weniger Gaspedal-Kennlinie frei. Mhm.
Also mir ist halt aufgefallen, dass er auch in dem Sportmodus, was ja quasi der normale Modus ist, dass er da auch, finde ich, wirklich sehr früh reingeregelt hat.
Ja gut, aber das liegt ja einfach daran, dass es quasi 720 PS sind und so ein Ferrari, den willst du ja auch nicht direkt wegschmeißen.
Nein, klar, logisch. Das war ja auch keine Kritik in dem Sinne, aber ich fand irgendwie den Unterschied zwischen Sport und Wet wenig spürbar eigentlich.
Nicht also von der Annahme des Gas, also davon.
Da schon, aber ich meine jetzt wirklich, was das ESP angeht, weil ich dachte wirklich, dass gerade Wet so was das Eingreifen des ESPs halt angeht, dass es da recht extrem sein wird. Aber ich fand, das hat fast gleich reingeregelt wie beim Sportmodus.
Ja, also in den normalen Modi ist es halt sehr, also es ist natürlich einfach sehr rigoros, regelt schon rein. Weil ich glaube auch, dass so ein Ferrari-Fahrer jetzt auch vielleicht nicht immer derjenige ist, der 10 Fahrertrainings hinter sich hat, 3-mal im Monat irgendwie auf einer Rennstrecke fährt. Da ist es, glaube ich, bewusst eher vorsichtig abgestimmt, sodass man sagt, okay, wir lassen ein bisschen weniger Leine. Und wer dann halt wirklich sagt, ey, ich will hier das Auto richtig eher fahren, der wechselt dann halt in CT-Off oder ESC-Off, macht alles aus und dann regelt natürlich auch gar nicht, also dann ist es auch wirklich aus. Aber dann sollte man auch wirklich wissen, was man macht, denn es ist eben auch, wir sagen es hier an dieser Stelle wirklich jetzt schon zum 20. Mal, es ist halt einfach auch 720 PS und Hinterradantrieb, kein Allrad. Da ist halt auch im Trockenen, ja, wenn du da voll reinjallerst, dann kann die Traktion halt gar nicht da sein. Mhm. So, das heißt, ich glaube, das ist bewusst bei Ferrari einfach so abgestimmt, dass man sagt, okay, Wet ist halt so, wenn es eventuell auch, kommst du mal irgendwie in Glatteissituation, dann machst du den an. Sport ist so der normale Modus, dann kann jeder den erstmal fahren, kannst du dem jedem geben. Race ist schon so, dass man, okay, alles ist deutlich straffer, aber ESC immer noch alles da, kein Problem. Und wenn du dann noch weiter nach rechts drehst am Manettino, dann piept es ja auch so schön. Dann sagt der Ferrari auch so nach dem Motto, willst du das wirklich? So, dann musst du auch wissen, was du tust, weil dann ist halt so, ja, dann ist halt kein doppelter Boden mehr da.
Das auf jeden Fall. Nur ich habe halt wirklich gedacht, dass dieser Wet-Modus eigentlich im Prinzip fast überflüssig ist, weil eigentlich der normale Modus schon genug Sicherheit bietet, würde ich jetzt einfach mal so sagen, dass man eigentlich im Prinzip nicht noch mal extra in Wet gehen muss, wenn man dacht, oh Gott, im Normalen fliege ich hier gleich schon ab. So dass das erst im Race-Modus hat er ja wirklich deutlich mehr zugelassen schon.
Ich muss ja jetzt noch mal gucken. Ich habe nämlich ja noch so Bilder gemacht von den jeweiligen Einstellungen der einzelnen Modi, was sich da verändert. Das fand ich ganz interessant zu sehen. Da könnten wir jetzt natürlich mal einmal hier parallel reinschauen. Also im Sportmodus sind folgende Einstellungen vorgenommen. F1 Track ist auf 2 von 4, E-Diff 2 von 4, F1 DC 2 von 3, ESC 2 von 4, ABS Hälfte und SCM 2 von 3. Frag mich jetzt nicht, was jedes einzelne Kürzel bedeutet, aber im Vergleich. Bei WET F1 Track 1 von 4, EDIF 1 von 4, F1 DC 1 von 3, ESC 1 von 4, ABS Hälfte und SCM 1 von 3. Also alles in der allerniedrigsten Stufe, wobei allem anderen das in der Mitte ist. Also das ist, glaube ich, schon der Punkt, wo man sagt, vielleicht beim ESC führt man es jetzt als Amateurfahrer nicht so raus. Aber ich glaube, gerade so diese Kraftentfaltung und wahrscheinlich auch die Schaltgeschwindigkeiten und sowas sind dann schon noch mal alles deutlich zahmer, auch als in Sport. Vortrag beendet. Mhm. wichtig ist vielleicht noch, dass der F8 grundsätzlich den gleichen Spaceframe-Rahmen, also aus Alu, hat wie der 488. Also auch da ist es keine komplette Neuentwicklung. Es ist also vom Chassis her alles sehr, sehr ähnlich. Und da muss ich auch sagen, das ist mir relativ schnell aufgefallen. Also ja, ich bin schon mal 488 GTB gefahren und die Autos fahren sich sehr, sehr ähnlich. Also beide sind brutal schnell, beide schalten auch ganz schnell, aber man hat so dieses Go-Kart-Feeling, das kommt bei mir immer so auf in diesen Mittelmotorsportwagen von Ferrari. Dadurch, dass du dich halt irgendwie so mit dem Auto verbunden fühlst, hast du das Gefühl, du kannst das alles gut einschätzen, was das Auto macht. Wohingegen diese Frontmotor V12, also die GTs, das sind, finde ich, richtige Biester. Also ich bin schon mal F12 gefahren, mehrfach, und auch mal 812. Da habe ich immer das Gefühl, das ist ein absoluter Ritt auf der Kanonenkugel, schon im Trockenen. Geschweige denn die jetzt irgendwie bei nassen Bedingungen zu fahren. Und da gibt einem so ein F8 oder auch ein 488, finde ich, viel mehr Selbstvertrauen.
Mhm. Fand ich allgemein so bei dem Wagen, dass du wirklich gar nicht so eingeschüchtert warst oder in irgendeiner Art und Weise, sondern du hast dich super schnell dran gewöhnt und hast dich extrem schnell einfach wohlgefühlt in dem Wagen und hattest nie so das Gefühl, dass der irgendwie gleich irgendwie zusticht oder irgendwas und denkst, ach scheiße, da verliere ich ihn. Sondern du hast einfach die ganze Zeit ein solides und echt sicheres Gefühl gehabt.
Ja, finde ich auch. Also, und das trotz dieser Bedingungen, die jetzt alles andere optimal waren. Mhm. Ich finde auch die Lenkung, das ist eine Hydrauliklenkung, also keine elektromechanische Lenkung, die ist halt ultra direkt, aber nicht so zu spitz. Also es ist vom ersten Lenkimpuls so, ist, finde ich, mega direkt, du hast gar kein Spiel oder so, aber sie verhärtet auch nicht. Also du hast wirklich permanent, ich finde, über die gesamten Lenkumdrehungen eigentlich ein mega geiles Feedback.
Das ist wirklich einfach top. Also kannst perfekt platzieren den Wagen, gibt überhaupt keinen negativen Punkt an der Lenkung.
Das ist, glaube ich, auch so wieder das, was dann so ein bisschen diesen Go-Kart-Effekt irgendwie erzielt, dass du wirklich da so drin sitzt, du drehst am Lenkrad und hast wirklich so dieses Gefühl, okay, ich weiß, was das Auto macht, es ist wenig Überraschendes. Und wenn man da jetzt noch den Regen aus der Gleichung rausnehmen würde, würde das Ding, glaube ich, noch mehr Spaß machen, weil du dann wirklich auch dich relativ schnell daran gewöhnst, wie dieses Auto halt fährt. Der Motor, muss man sagen, also ultra direktes Ansprechverhalten, das haben wir ja schon beim Sound gehört, wie schnell der hochdreht. Klar, es ist ein Turbomotor, das heißt so, ja, ich würde sagen, so vor 3000 Umdrehungen passiert jetzt noch nicht ganz so viel. Das liegt natürlich auch daran, dass das maximale Drehmoment von 770 Newtonmetern bei 3250 Umdrehungen anliegt. So genau siehst du es jetzt ja auf dem Drehzahlmesser eigentlich eher nicht. Aber wenn die Turbos dann kommen, dann kommt die Kraft, finde ich, fast schon überfallartig. Also dann ist richtig was los. Da hat er wirklich ultra viel Kraft. So. Also da geht ihm die Kraft auch gar nicht aus und das Drehzahlband ist echt ziemlich schnell erschöpft. Und dann musst du auf jeden Fall auch hellwach sein, um halt hinterherzukommen mit dem Schalten. Und wenn man ganz streng ist, also ich weiß nicht, wie du es siehst, eigentlich hat das Auto schon zu viel Leistung.
Ja, könnte man schon fast sagen, ja.
Also da sind wir wieder an diesem Punkt, wenn da nicht optimale Bedingungen vorherrschen, kannst du die Leistung eigentlich gar nicht nutzen.
Ist selten so und vor allem halt nicht im legalen Bereich, muss man ja auch dazu sagen. Bei so viel Leistung bist du einfach super schnell in dem Bereich, wo du sagst, gut, jetzt kannst du schon wieder vom Gas gehen. Obwohl ich aber sagen muss, auch wenn wir jetzt das Thema Traktion vorhin eigentlich schon ungefähr 500 Mal durchgekaut haben, war ich trotzdem überrascht. Ich hatte so 2 Graden zum Glück, wo es wirklich trocken war. Und da habe ich mal durchgeladen und das hat er erstaunlich gut eigentlich auf den Asphalt gebracht. Also da habe ich eigentlich irgendwie so mit gerechnet, okay, könnte vielleicht gleich mal irgendwas passieren, aber der musste nicht reinregeln, ich musste nicht gegenlenken oder sonst irgendwas. Also der ist wirklich sowas von nach vorne marschiert. Da war ich schon beeindruckt.
Ja, und also ich bin da jetzt nicht so der größte Fan von. Das Auto ist auf Pirelli P0 Reifen unterwegs. Ich, also no front an Pirelli oder so, aber ich finde, die Reifen haben oft nicht so, ja, die haben, es sind A, schwierig ins Temperaturfenster zu bekommen und B, irgendwie, die haben nicht so das letzte Quäntchen Traktion. Und bei Autobild sind wir mal, also ich nicht, aber Kollegen von mir sind ein F8 auf der Rennstrecke gefahren und der kam witzigerweise auch mit Michelin Cup 2. Also als hätte Ferrari auch gesagt, okay, Rennstrecke, dann machen wir ernst.
Ja.
So, dann nehmen wir einen richtigen Reifen. Mhm. So, also ich finde, das war so ein bisschen neben der Nässe. Das Einzige, wo ich gesagt habe, der Reifen, also ich glaube mit so einem, es also muss nicht mal ein Cup 2 sein, der wäre jetzt bei Nässe natürlich auch richtig kacke gewesen, aber ein anderer Reifen da drauf wäre, glaube ich, besser, würde dem Auto gut tun. So, jetzt haben wir also einmal alles durchgekaut, was so Vortrieb und so angeht. Doppelkupplung haben wir noch nicht so ganz viel drüber gesprochen, außer dass sie sehr schnell ist. 7-Gang-Doppelkupplung, also haut die Gänge ordentlich schnell rein. Und, das finde ich immer ganz wichtig, nicht so perfekt. Also es gibt auch noch, das klingt jetzt dumm, ne? Aber nicht so perfekt im Sinne von, es gibt so emotionale Schaltrucke in Race. Mhm. Also wenn du in Race relativ nah an den Begrenzer kommst und dann halt an der Wippe ziehst, dieser riesen Carbon-Wippe, dann ist wirklich so, bam, und du machst so einen kleinen Ruck, gibt's halt im Auto. Finde ich, es ist halt für das Erlebnis geil.
Ja, ich finde das auch nicht so geil, wenn das so wirklich so ganz weich übergeht, dass du fast gar nicht mitbekommen hast, dass du geschaltet hast. Und trotzdem ist es ja ultra schnell. Also von daher, So ist es wirklich sehr, sehr gut. Also ich finde allgemein das Getriebe wirklich, war ich sehr begeistert von. Auch so dieses, was du ja manchmal hast bei solchen Autos, wenn du langsamer, also wenn du langsamer wirst, wenn du so ausrollen lässt an der Ampel ran oder sonst was, dass die ja manchmal so ein bisschen so ruckeln oder irgendwas. Oder wenn du dann zum Beispiel ranrollst und dann springt die Ampel doch wieder auf grün und du dann wieder Gas gibst, war nicht einmal, dass da irgendwie so ein komischer Ruck durch den Antriebsstrang ging oder sonst was, sondern sofort war einfach da, bapp, ging los.
Ja.
Also wirklich echt sehr, sehr gut.
Ja, es gibt noch eine Eigenheit, das ist so ein bisschen, glaube ich, wieder so ein Ferrari-Ding. Wenn du jetzt, du fährst ganz normal im Automatikmodus, hast das Auto angelassen, bist auf Automatik unterwegs, hast einfach in den ersten Gang eingelegt, das Auto schaltet so durch, schaltet übrigens auch in den normalen Modi relativ schnell hoch, also jetzt dreht die Gänge nicht unnötig lang aus. Und du ziehst dann an der Wippe, um runterzuschalten. Macht er das auch, sofort, also ohne Verzögerung, aber das Auto geht nicht automatisch in den manuellen Modus. Das machen ja viele Autos sonst. In dem Moment, wo man sagt, ah, man, da zieht jemand an der Wippe, im Idealfall der Fahrer, dann gehe ich in den manuellen Modus runter. Und das macht der F8 eben nicht. Der schaltet dann zwar runter, aber nach einer kurzen Zeit ist er dann wieder im Automatikmodus. Wenn du wirklich in den manuellen Modus möchtest, dann musst du noch mal auf diesen Automatikknopf in der Mittelkonsole drücken. Und dann bleibt er permanent in manuell. Und dann schaltet er auch gar nicht hoch. Also dann geht es auch ein bisschen begrenzter, wenn man möchte. Das finde ich zum Beispiel wichtig, wenn man dann mal auf der Rennstrecke ist. Und dann ist es so, kurz vor einer Kurve wärst du vielleicht gerade am Begrenzer dran und dann würde das Auto automatisch hochschalten. Das ist richtig kacke. Deshalb finde ich es gut, wenn das Auto in den sportlichsten Modi, gerade so ein sportliches Auto, eben nicht automatisch hochschaltet.
Und dafür gehst du ja auch in den manuellen Modus, damit du es wirklich selber an der Hand hast und nicht, dass der Wagen von selber wieder irgendwas macht, was du nicht vorhersehen kannst.
Genau. Fahrwerk haben wir jetzt ja grundsätzlich schon mal zumindest angesprochen. Also es ist überraschend komfortabel für so einen krassen Sportwagen. Wir haben jetzt ja eben diesen Fahrwerksknopf am Lenkrad schon angesprochen. Da finde ich es zum Beispiel kurios. Also normal ist das Fahrwerk quasi im Normalmodus. Und wenn du jetzt diesen Fahrwerksknopf drückst, ist er in dem unebene Straße-Modus. Mhm. Ne? Ja, wenn du das halt machst, das sind aktive Dämpfer, wird alles ein bisschen straffer. In der Regel, das sehe ich aber bei vielen Autos so, also vor allen Dingen ja zu sportlichen Autos, brauchst du diesen Fahrwerksknopf oder diese sportliche Fahrwerkseinstellung auf der Straße eher selten. Also ist eher so gefühlt für Rennstrecken, so Topf eben, Hockenheim, da kannst du dann das Fahrwerk nochmal straffer stellen. Gerade auf so Landstraßen, die ja nun doch in Deutschland nicht immer perfekt eben sind, ist es oft so, dass man sagt, boah, brauche ich jetzt nicht. So, und dann kommen wir mal zum Punkt, zu Jeromes Kritikpunkt, dem Sound. Was sagst du?
Ja, gebe ich ihm recht. Also ich finde den Sound auch nicht ganz so geil. Also gerade unten rum. Ich finde, obenrum klingt er schon sehr geil, wenn du wirklich auf Drehzahl bringst, da klingt er schon gut und da ist auch die Lautstärke echt ordentlich. Untenrum ist natürlich ganz cool, dass du auch mal durch die Stadt fahren kannst und nicht die ganze Zeit die Leute irgendwie zusammenbrüllst da quasi mit dem Auto, sodass du auch wirklich mal leise irgendwo durch die Gegend fahren kannst. Aber ich finde es schon ein bisschen mau und vor allem, ich finde auch die Klangart nicht ganz so geil untenrum. Also ja, mir taugt es nicht ganz so.
Ja, hast du schön umschrieben. Mir gefällt er gar nicht.
Gar nicht?
Oh, nee. Ich finde wirklich, also das, was ich cool finde, ist, man hört die Turbos schön im Innenraum. So, also das ist ganz cool. So, ich finde dieses Turbo-Pfeifen und so, das ist schon emotional. Mhm. Aber der Sound an sich, ich finde auch die Soundart, genau wie du gerade gesagt hast, ist komplett beliebig. Könnte jedes Auto sein. Also wenn ich da positive Punkte nennen müsste, wäre es halt der Sound der Turbos im Innenraum und wie schnell dieses Auto hochdreht. Das finde ich ist schon spektakulär. Das hat jetzt nichts mit dem Sound an sich zu tun, aber du merkst halt so, okay, wie die Drehzahl da hinterherkommt. Aber der Sound an sich, den finde ich echt relativ mau. Und vor allen Dingen klingt der auch genauso in meinen Augen wie ein 488. Also da ist auch gefühlt gar kein Unterschied dabei. Irgendwie, ja, also für so ein ansonsten ja schon emotionales Auto, optisch, von den Fahrleistungen her, selbst mit dem Getriebe, wie das abgestimmt ist und so, da finde ich wirklich der Sound, boah, da müsste man wirklich nochmal echt dran.
Ja, ist halt auch so ein Auto, was man nicht raushören würde, finde ich. Also könnte jedes Auto sein, wirklich. Ja, stimmt schon.
Und wir wollen jetzt ja gar nicht erst anfangen, um den Wagen noch zu vergleichen irgendwie mit seinen Saugmotorvorgängern.
Auf keinen Fall.
Dann kommt
wird der, nicht gut ausgehen.
Dann kommt der hier nicht so ganz gut weg, der F8.
Nee, nicht wirklich.
Also das heben wir uns dann auf, wenn wir das erste Mal 458 hier für den Podcast fahren. Oder 430.
Ja.
Ein paar witzige Sachen, die mir noch aufgefallen sind, so beim Fahren. Das Auto hat Lift-System, also eine Vorderachse, die angehoben werden kann, falls es mal irgendwie einen Geschwindigkeitshuckel gibt oder so. Wobei ich das Gefühl habe, also wir haben es zwar einmal gebraucht, aber ansonsten brauchst du es bei dem Auto relativ selten. Das ist eigentlich relativ alltagstauglich, auch in diesem Hinblick. Aber der Knopf, der ist so rechts unten neben dem Lenkrad. Und ist ihm aufgefallen, was dann im Display steht, was Ferrari dazu sagt?
Nee.
Also nicht Frontlift oder Liftachse. Ferrari schreibt Frontanheber aktiv.
Ah, der Frontanheber. Klar. Logisch.
Das klingt wirklich so ein bisschen irgendwie so wie
schlecht
Google,
übersetzt,
Google ja. Translate. Mach mal Liftachse da rein oder so. Mhm. Frontanheber.
Mhm. Gut, das beschreibt es ja eigentlich perfekt, aber
ja,
klingt ein bisschen komisch.
In unserer Sprache klingt das irgendwie ein bisschen komisch. Ja, und dann müssen wir noch erzählen, so ein, zwei kleine Anekdoten haben wir ja doch noch. Ich erinnere mich als erstes an die Situation, wo wir Fotos gemacht haben. Unsere Regel, wenn wir es denn einhalten können, ist meistens so, dass wir am Anfang die Fotos machen, bevor wir das Auto komplett einsauen, wenn wir halt im Regen fahren. Also sind wir da kurz rausgefahren, haben ein paar Bilder gemacht und dann sind wir da weggefahren. Das war so auf dem Land, diese kleine schmale Straße, wo links so ein paar Häuser waren. Und dann sind wir da ja so lang gefahren, wie 25 oder so. Höchstmöglicher Gang, wir haben es ja nun auch gerade gesagt, das Auto ist jetzt nicht sonderlich laut oder so. Und trotzdem, und das feiere ich so heftig gar nicht ab in Deutschland, gucken die Leute schon komisch. Das ist so eine Familie an uns vorbeigegangen. Es war so richtig, also wir waren unterhalb des Geschwindigkeitslimits, wir waren mega leise unterwegs, war einfach schon dieser Blick so nach dem Motto so, na, Ferrari, naja. Der will doch bestimmt hier gleich losheizen oder so. Irgendwie, das schwimmt immer so mit, ne? Mhm. Klar, bei einem Lambo ist das noch viel krasser so, aber du machst alles richtig. Und trotzdem gucken die Leute erstmal so, ja, was macht der wohl? Der will bestimmt gleich losheizen. So, ja, finde ich gar nicht geil.
Ja, ist echt schade. Vor allem, der Wagen sieht ja auch noch so stilvoll aus in diesem Spec und man fährt wirklich sehr, sehr leise da lang und alles irgendwie wirklich komplett entspannt. Versucht sogar fast schon so die Leute so anzulächeln und sagt, hey, ich habe hier nichts Böses vor, so nach dem Motto. Und die gucken einen an, so nach dem Motto, ja, du brauchst doch hier gleich irgendeine Scheiße, brauchst du hier gleich, sehe ich doch schon. Und denkst so, nee, Mann, eigentlich nicht. Aber ja, es ist wirklich traurig.
Ja, das ist echt ein bisschen traurig in Deutschland. Da muss ich jetzt wieder aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war ja letztens in Italien. Da war ich mit dem Lambo unterwegs, Huracan Sterato. Und in Italien, für alle von euch, die schon mal in Italien waren, die wissen, die Leute sind einfach anders drauf. Also wirklich, da kommen die Leute angerannt, die Straße runter, schreien alle, oh, Bella Macchina, machen diese Küsse und so und alle schreien irgendwie, dass man mal Gas geben soll. Es ist so ein krass anderer Vibe, man fühlt das so heftig und ich denke mir dann immer, ich fahre dann so als Fahrer in dem Tag, also in dem Fall an dem Tag, mit dem Auto mit einem glücklichen Gefühl nach Hause, die sind auch happy, weil die ein geiles Auto gesehen haben, alle sind glücklich. Mhm. Und in Deutschland denkt man so, okay, ich darf bloß nichts falsch machen mit meinem Sportwagen, sonst habe ich hier irgendwie wieder gleich den Ruf der Sportwagenfahrer ruiniert. Die anderen sagen sich, ja, was macht der bloß da? Der will bestimmt gleich irgendeine Kacke machen. Und alle gehen so mit einem Gefühl nach Hause und denken so, ja.
Ja, alle sind schlecht drauf, ohne Grund.
Ja, eigentlich ja. Ist wirklich so, ne?
Ja, stimmt, leider.
Aber was mich wiederum überrascht hat, ist, dass das Auto scheinbar auch in Silber doch auffällig ist. Weil danach muss ich mich dran erinnern, als wir dann vom Parkplatz runtergefahren sind, wo du dann als erstes gefahren bist, die ersten drei Autos, die uns da entgegenkamen, kannst du dich noch daran erinnern, alle Fahrer hatten den Mund offen.
Mhm.
Alle so, oh. Ja. Also vermute ich, dass sie, oh, gesagt haben, oder? Die haben alle gleichzeitig
gegeben. Der dritte Fahrer von denen hat doch so den Daumen auch rausgehalten.
Oh,
ja.
Das ist mir sogar
ein Dank. Habe ich noch im Augenwinkel gerade gesehen dann.
Der hat sich gefreut. Ja, Shoutout, falls du das hörst. Wir haben es jetzt wahrgenommen. Ich jetzt auch.
Ja.
Ja, also das war so ein bisschen das, wo ich gesagt habe, ja, das hätte ich mir, ich habe es eigentlich genauso erwartet, aber trotzdem ist es immer schade. Und dann gab es noch einen richtig typischen Ferrari-Moment, ganz kurz vor Rückgabe. Da haben wir noch irgendwie letzte Aufsager gemacht für Insta. Dann sind wir wieder eingestiegen. Also wir haben das Auto gerade geparkt, stand 5 Minuten eingestiegen, lässt ihn an, Fehlermeldung, Manettino-Fehler. So, wir haben nichts gemacht, das Auto war einfach nur ausgemacht, angemacht, ausgemacht, ja. Dann haben wir gedacht, wow, keine Ahnung, am Manettino gedreht, ging nicht. Auto einfach ausgemacht, auf und zugeschlossen, wieder gestartet, weg.
Zack, repariert.
So, also für mich ist das wieder so, irgendwie so typisch Ferrari so. Kann halt passieren, ist so. Guck mal, ob das weggeht, ja, geht weg, okay, alles gut. Ja. Aber im ersten Moment macht man sich natürlich mega Sorgen. Denkt sich, ja, scheiße.
Ja, haben wir den falsch abgestellt oder irgendwas?
Genau.
Haben wir was falsch gemacht?
Ja, aber hat das Manitino nicht mal angefasst.
Ja, eben. Kurz Pause.
Ja, das war eigentlich so das, was ich ja noch als letzte lustige Aktion so im Gedächtnis gehabt habe. Mhm. Bevor wir das Auto zurückgegeben haben.
Und es war wirklich irgendwie 5 Minuten, bevor wir wieder zurückfahren wollten. Ich dachte, ja, super, jetzt haben wir ihn am Ende noch eben kurz kaputt gemacht.
Ohne, dass wir was gemacht haben.
Ohne irgendwas zu machen, ja.
Ja, okay, dann würde ich sagen, das war jetzt schon bis hierhin sehr ausführlich. Es wird Zeit für ein Fazit.
Fazit.
Ich überlasse dir den Anfang. Was sagst du zum Ferrari F8 Tributo, wenn dich jetzt jemand fragt, wie ist der? Kurz.
Kurz. Top. Oder warst du kurz jetzt?
Nee, das war ein bisschen ausführlich.
Ah, okay. Super. Nee, also ich muss wirklich sagen, ich fand ihn überraschend alltagstauglich, überraschend komfortabel. Das habe ich so nicht erwartet. Dass er schnell ist, habe ich erwartet. Ist vollkommen klar, dass die Lenkung gut sein wird und so weiter. Da bin ich von ausgegangen. Aber ich fand ihn wirklich sehr gut nutzbar. So. Also es ist echt so ein Auto, so, den man wirklich, wie Jerome es ja auch macht, irgendwie tagtäglich nutzen kann. Das fand ich wirklich echt, ja, überraschend und auch gut. Bisschen mehr Kompromisslosigkeit hätte ich mir vielleicht gewünscht. Andererseits muss man sagen, ist es ja auch nicht das, was der Wagen will. Dafür gibt es ja die extremen Modelle, wie jetzt beim F8 gibt es das halt nicht, komischerweise, aber beim 488 halt der Pista und so weiter, wenn man das wollen würde. Aber wenn man ihn wirklich so nutzen will, wie Jerome es macht, macht er wirklich alles perfekt.
Ja, also finde ich, hast du gut zusammengefasst, sehe ich ähnlich. Klar, dass so ein Auto mit 720 PS unnormal nach vorne geht, ist wenig überraschend. Ich finde wirklich nochmal, das möchte ich nochmal herausheben, so diese Mittelmotorsportwagen von Ferrari finde ich vor allen Dingen vom Handling ist das, die bräuchten gar nicht 700 PS. Das würde ich auch mit 400 PS mega geil fahren, sage ich, wie es ist. Einfach, weil es mehr so um dieses Chassis geht, wie das fährt, wie dich das Auto abholt. Du hast nie das Gefühl, das überfordert den Fahrer. Natürlich kannst du damit auch wirklich Quatsch machen so, aber an und für sich, wenn du dich selber so ein bisschen, ja, wenn du selber weißt, wo dein Limit ist, wird dich das Auto niemals überfordern. Das finde ich mega geil. Und trotzdem hast du super viel Spaß, weil es so direkt ist. Alles macht so. Es ist wirklich, auch das ist so ein richtig abgedroschener Begriff, aber es passt bei dem Auto sehr gut. Es ist wirklich wie so ein Go-Kart. Es macht super viel Spaß. Und es ist alltagstauglich. Das muss ich auch sagen. Das hätte ich vielleicht in der Ausführlichkeit so oder in der in dieser Stufe nicht erwartet. Das ist tatsächlich richtig gut. Ich muss abschließend sagen, ich habe meine Meinung zum F8 extrem verändert. Als der rauskam, habe ich so gedacht, ja, pff, keine Ahnung. Mittlerweile finde ich auch das Design ansprechend. Ich finde das Design auch ansprechender als ein 488. So, also mir gefällt der besser. Und in dem Fall jetzt natürlich auch noch ganz, ganz viel auf den Spec zurückzuführen. Also die Konfiguration ist einfach absolute Endstufe. Also wie ich schon gesagt habe, eigentlich der geilste F8, den ich hier gesehen habe.
Ja, da kann ich nur zustimmen. Also durch diese Konfiguration ist der Wagen einfach noch mal 10-mal geiler, als er eh schon ist. Komplette 10 von 10.
Eine Sache müssen wir aber natürlich auch noch erwähnen an dieser Stelle, und zwar ist das natürlich der Preis. Denn wir haben jetzt ja gesagt, wo der Basispreis lag. Ich habe mal geschaut, es sind, wie gesagt, sehr, sehr viele Autos inseriert. Das günstigste Auto in Deutschland aktuell, F8, 270.000 Euro. Der hat 37.000 Kilometer auf der Uhr. Und verglichen mit Jeromes Autos, ist absolute Buchhalterausstattung. So, das ist gar keiner zu Hause. Und der günstigste Spider kostet 300.000 Euro. So, und wenn ich mir jetzt nämlich überlege, das wäre mein Geld, was ich da investieren müsste, würde ich mir für 300.000 Euro aber keinen F8 kaufen. Auch wenn ich das Auto mega geil finde.
Nee, ich wahrscheinlich auch nicht.
So, also da bin ich dann tatsächlich eher wieder oldschool und sage, ja, dann würde ich halt einen 458 Italia nehmen. Der hat halt noch einen Saugmotor, klingt mega geil. Ist vielleicht nicht ganz so schnell, aber ich glaube, du sitzt da trotzdem selten drin und denkst, oh, der geht einfach nicht.
Ja, aber wir beide sind halt auch solche Soundfetischisten, dass für uns halt, was das angeht, fast immer nur Sauger in Frage kommen.
Ja.
Aber es ist wirklich darauf begrenzt.
Ja, ist so. Also für mich ist halt so ein Auto, wenn ich mir so ein Auto kaufe, geht es für mich nicht um das letzte Zehntel. Mir geht es halt um die Emotionen. Und ich glaube, ein Ferrari, das kann mir niemand erzählen, niemand kauft ein Ferrari ohne Emotionen. Es ist keine Kopfentscheidung, ein Ferrari zu kaufen. Also außer die Sondermodelle, weil die im Wert steigen. Aber selbst da ist ja irgendwo ein bisschen das Herz dabei. Ja, und dann muss ich sagen, wenn das wirklich mein Geld wäre, würde ich anders entscheiden.
Aber es kommt halt natürlich auch extrem auf den Nutzen drauf an. Wenn du es wirklich tagtäglich fahren willst, wäre jetzt ein älterer Ferrari wahrscheinlich auch nicht unbedingt das Beste.
Ja, könnte natürlich sein, hast du recht. Na gut, aber an dieser Stelle die abschließende Frage. Hattest du Fahrspaß?
Absolut. Trotz des Wetters hat es mir wirklich viel Freude bereitet.
Ja, geht mir genauso. Also ich muss wirklich sagen, so diese Alltagstauglichkeit war das Überraschendste, das Geilste für mich, das Handling trotz des Wetters. Also wirklich rundum sehr gelungenes Auto. Und damit sind wir am Ende der Folge. Sehr, sehr lang geworden, aber auch sehr ausführlich jetzt dieses doch sehr besondere Auto behandelt. Wir müssen noch mal ein dickes Dankeschön an Jerome loswerden. Also lasst auf jeden Fall ein Follow bei JB Motors da, dass er uns das Auto jetzt hier für diesen Podcast zur Verfügung gestellt hat. Ist alles andere als selbstverständlich. Vielen, vielen Dank, Jerome. Und ich würde sagen, ihr wisst natürlich, was zu tun ist. Wir sind erst bei Folge 2. Wir brauchen euren Support. Ihr müsst uns abonnieren, ihr müsst Rezensionen schreiben. Ihr sollt uns natürlich auch schreiben, wenn euch was nicht gefällt. Wenn ihr jetzt sagt, boah, ey, das war aber wirklich eine viel zu lange Folge, schreibt uns das auch gerne per E-Mail oder bei Insta. Wir wollen natürlich diesen Podcast gemeinsam mit euch gestalten. Wir sagen jetzt, okay, wir sind solche Freaks, wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde weiterreden. Wir zügeln uns jetzt hier an dieser Stelle. Aber wir wollen das gemeinsam mit euch machen. Also alles, was euch so einfällt, auffällt, was wir eventuell noch verändern können, schreibt uns das gerne. Wir haben da wirklich Bock drauf, das mit euch gemeinsam zu machen. Achtungfahrspaß@gmail.com, das ist die Adresse. So, und jetzt würde ich sagen, vielen Dank von meiner Seite fürs Zuhören. Ich übergebe nochmal an Luca und der soll nochmal sagen, was euch bei der nächsten Folge erwartet, aber ohne zu viel zu verraten. Mhm. Also jetzt hier kleine Aufgabe noch am Ende. Von mir schon mal vielen Dank, macht's gut.
Von mir auch vielen Dank, vor allem, dass ihr wirklich so lange durchgehalten habt. Das ist ja jetzt wirklich ein bisschen ausgeartet hier das Ganze, aber das Auto hat es auch wirklich hergegeben. Ja, einen kleinen Teaser soll ich euch ja geben. Wir haben auf jeden Fall was Kompakteres als nächstes Auto und es ist ein Motorenkonzept, was nicht ganz so gängig ist. War das okay oder war das schon zu viel? Nee, ich glaube, ja.
Ich nicke.
Jan nickt, okay, da bin ich ja beruhigt. Okay, dann habe ich nicht zu viel verraten. Ja, und ansonsten ja, freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet.
Genau. Ich bin zufrieden mit deinem Cliffhanger und ich sag noch ein letztes Mal vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.